Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sommerferienfolge. Bevor wir richtig durchstarten, haben wir noch ein paar organisatorische Hinweise für euch. Erstens, der Piep-Song ist jetzt überall verfügbar auf Spotify, Apple Music und allen anderen Streaming-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhören und Mitgrölen. Zweitens, der Aufnahmezeitpunkt dieser Episode. Wir haben die Episode Mitte 2025 aufgezeichnet. Und wie ihr wisst, befindet sich das Gesundheitswesen und die dazugehörige Politik momentan in einem ständigen Wandel. Unser Podcast spiegelt die Situation zu genau diesem Zeitpunkt wider und dient als kurze Einführung in die Krankenhausfinanzierung, speziell für medizinisches Personal. Also lehnt euch zurück, genießt den Sommer und viel Vergnügen mit der Folge.
Das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so...
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Young Urban Anesthesiologists aus der Göttinger Anästhesie-Podcast-Manufaktur. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so klinisch relevant wie die anderen Folgen sind und manche würden vielleicht auch sagen, nicht so glamourös ist wie Operationstechniken oder Atemwegsmanagement, aber am Ende mindestens genauso wichtig für den Krankenhausbetrieb, nämlich die wirtschaftliche Seite der Anästhesie. Und wir alle kennen das, ein Patient kommt zur Operation, bekommt eine Narkose und wird danach wieder wach. Das ist der Plan. Aber was passiert eigentlich wirtschaftlich hinter den Kulissen? Wie rechnet man eine Narkoseleistung ab? Wie wird das abgerechnet und welche Kosten entstehen und wie werden die gedeckt? Und vor allem, wie trägt so eine Anästhesie zur wirtschaftlichen Stabilität von einem Krankenhaus bei? Ich würde es noch ganz lapidar formulieren, oder die Frage, die ich oder wir uns gestellt haben, ist, wie wird aus Oma Ernas, generischer Oma-Name, Krankenversicherungsbeitrag, am Ende Ingmars Gehalt. Und um diese Frage zu beantworten, habe ich heute einen Gast. Dalila Ilhardt ist die Leiterin des Medizincontrollings an der Universitätsmedizin in Göttingen und sie hat tagtäglich mit solchen Fragen zu tun und kennt diese Abläufe deswegen sehr genau. Herzlich willkommen im Podcast, Dalila.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Na klar.
Ich freue mich über das Interesse.
Bevor wir jetzt in die Details einsteigen, wollte ich noch kurz erklären, warum ich das Thema wichtig finde, weil wir immer öfter hören, dass Krankenhäuser unter einem großen wirtschaftlichen Druck stehen und man hört auch, dass Krankenhäuser schließen müssen, weil sie nicht rentabel sind und so muss jede Abteilung irgendwie ihren Beitrag leisten und dazu zählt eben auch die Anästhesie. Manchmal hat man so das Gefühl, dass die Anästhesie immer als Kostenfaktor gesehen wird in einem Krankenhaus. Aber in der Realität hoffe ich, dass es komplexer und die Antwort nicht so einfach ist. Vielleicht, oder wir hatten besprochen, dass wir heute auch erfahren, wie Krankenhausfinanzierung im Allgemeinen mit dem DRG-System funktioniert und wie man da eine Balance zwischen guter Patientenversorgung und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit vielleicht finden kann. Das ist das große Ziel. In der Planung und im Vorgespräch hatten wir gesagt, dass wir das Ganze an einem Fall aufhängen wollen, dass es ein bisschen plastischer ist. Und dieser Fall, den würde ich als nächstes beschreiben. Es geht dabei um eine 85-jährige Patientin, diese generische Oma. Sie mag Erna, Bertha, Hildegard, Hedwig, Elfriede, Margarete, Martha, wie auch immer heißen, so wie alte Omas ebenso sind. Die ist in einer Seniorenresidenz gestürzt und wird in die Notaufnahme von einem Krankenhaus, unseres Krankenhauses, eingeliefert und hat Schmerzen in der rechten Leiste und hat ein verkürztes, außenrotiertes Bein und das können sich alle schon vorstellen, was daraus wird, nämlich eine mediale Schenkelhalsfraktur. Die muss operiert werden. An Begleiterkrankungen hat sie auch noch was, zum Beispiel einen arteriellen Hypertonus, der ist medikamentös eingestellt. Ich habe mir überlegt, dass sie noch einen Diabetes haben könnte, einen Typ-2-Diabetes, vielleicht eine Herzinsuffizienz und vielleicht noch eine Osteoporose.
und vielleicht noch ein paar Erkrankungen, die wir im Aufenthalt zufällig finden.
Das könnte ja sein, dass wir da noch was finden. In der Notaufnahme wird ein Röntgenbild gemacht. Es zeigt sich die mediale Schenkelhalsfraktur, Oberschenkelhalsfraktur. Und im EKG habe ich noch ein Vorhofflimmern gefunden in der Notaufnahme. Mhm. Und ja, dann wird sie operiert. Ingmar macht eine Narkose. Ingmar macht eine normale Vollnarkose. Eine Intubationsnarkose. Nichts Besonderes. Und danach wacht die Patientin auch wieder auf, hat aber ein bisschen Blut verloren und ist tachykard und hypoton. Und ich denke, es ist gut, sie auf der Intensivstation eine Nacht zu überwachen. Mhm. Und deswegen schicke ich sie aus der OP auf die Intensivstation. Und dann verliere ich sie aus den Augen, weil sie da wird sie dann irgendwann wieder wegverlegt. Und an diesem Fall, der vielleicht sehr klischeehaft ist,
aber auch
aber jeden Tag vorkommt, häufig, dachte ich, könnten wir mal besprechen, ja, wie aus der Krankenversicherung eigentlich am Ende die Finanzierung für diesen Fall entsteht und damit unser aller Gehalt.
Ja, sehr gerne. Ja, ich habe verschiedene Szenarien für den Fall tatsächlich vorbereitet. Es kommen überraschende Erlöse am Ende raus. Das werden wir gleich zusammen sprechen. Aber ich würde gern vorher auch nochmal etwas zur Krankenhausfinanzierung allgemein sagen. Viele wissen tatsächlich nicht, wie aus Krankenversicherungsbeiträgen Vergütung wird. Vielen ist auch tatsächlich nicht klar, dass die Krankenversicherungen, die gesetzlichen, gar kein eigenes Geld haben, sondern einfach subsidiäre Einrichtungen des Staates sind. Subsidiäre Einrichtungen sind Einrichtungen, die Aufgaben übernehmen, die der Staat eigentlich selber übernehmen müsste, aber nicht möchte, weil es zu aufwendig ist oder er kann es vielleicht auch nicht, weil er das Know-how nicht hat. Das heißt, er gibt es dann ab. Und so ist es jetzt so, dass die Krankenversicherungen und die Menschen, die da arbeiten, natürlich auch finanziert werden und Gehalt bekommen und so weiter. Aber das Geld, das durch die Krankenversicherung durchläuft, es darf eben nur verwendet werden für Leistungen, die in einem Leistungskatalog festgelegt sind. Es gibt ein BSG-Urteil, das zusätzlich zum Leistungskatalog eben festgelegt hat. Das BSG ist das Bundessozialgericht, das ist das oberste Gericht für solche Angelegenheiten in Deutschland. Und das Urteil sagt, die Versicherten dürfen nur verlangen, was wirtschaftlich ist. Die Leistungserbringer dürfen nur erbringen, was wirtschaftlich ist. Und die Krankenversicherungen dürfen nur vergüten, was wirtschaftlich ist. Das heißt, wenn jemand hierher kommt und sagt, ich habe keinen Hausarzt, weil das ist mir zu umständlich mit Terminen, ich gehe mal in die Notaufnahme. Und wenn ich Kopfschmerzen habe und da ein MRT verlange, dann kriege ich das da auch. Dann darf die Krankenversicherung das am Ende nicht bezahlen, selbst wenn wir das erbracht hätten. Genau, also es gibt Regeln, die gelten für alle. Dem Patienten und Patientinnen ist das oft nicht so bekannt, weil die Besonderheit im deutschen Gesundheitswesen ist, du bezahlst deine Krankenversicherungsbeiträge so ein bisschen unbemerkt. Das wird von deinem Gehalt abgebucht, du kriegst das gar nicht so mit. Und dann hast du mit deiner Krankenversicherungskarte so eine Art Flatrate. Und egal wie krank du bist, ob du ein Polytrauma bist, ob du wochenlang auf einer Intensivstation liegst, du bezahlst deine 10 Euro Tagespauschale für einen gewissen Zeitraum, das sind so circa 4 Wochen, und mehr musst du nicht bezahlen.
Egal was passiert, also egal, ob du jetzt eine Herztransplantation kriegst oder einen eingewachsenen Zehennagel hast, das ist alles abgedeckt von dieser Krankenversicherung.
Ganz genau.
Von dem All-Inclusive-Kärtchen, was man hat. Da fand ich mal ganz interessant, dass der Großteil der Kosten, die ich als Versicherter erzeuge, in meinem letzten Lebensjahr wahrscheinlich entstehen.
Am ersten und am letzten.
Genau, und dazwischen zahle ich viel ein, hoffentlich. Und das fand ich noch so eine interessante Größe, dass dass es sich so finanziert auch, dass man hofft, dass möglichst wenig Leute möglichst wenig Leistungen abfordern, dass man dann wiederum wenigen Leuten extreme Leistungen anbieten kann.
Genau, also in dem Alter, in dem wir beide jetzt sind, auch wenn wir vielleicht nicht exakt gleich alt sind, aber so ungefähr, vielleicht nicht unbedingt chronisch erkrankt sind, wir sind hier voll erwerbstätig, wir gelten in der Krankenversicherung als gute Risiken.
Ja.
Du wahrscheinlich noch mehr als ich, Welchen? Weil ich könnte ja noch schwanger werden und mit Kindern der GKV in Anführungsstrichen zur Last fallen. Das könnte bei dir natürlich auch passieren, aber du kriegst die Kinder nicht, deswegen hast du auch keine Schwangerschaft und keine Komplikationen und sowas. Genau, also es gibt in der GKV gute und schlechte Risiken und die guten Risiken, die will man natürlich gerne haben.
Ja.
Genau, und es ist so, man hat diese Flatrate zum Beispiel in Zeiten zu Covid zum Beispiel, da hatten wir in Deutschland auch, du musstest dir als Patient darüber keine Gedanken machen, ob du das bezahlen kannst, wenn du jetzt ein ADS kriegst oder irgendwas durch die Infektion. Diesen Gedanken mussten wir uns nicht machen. In anderen Ländern war das anders. Da konnten sich nur die Menschen, die sehr reich waren, überhaupt diese Behandlungen leisten. So, also es ist schon auch, finde ich, ein Privileg. So, man wird hier in diese Gesellschaft reingeboren und hat zufälligerweise diesen super guten Krankenversicherungsschutz, auch wenn es natürlich viele Dinge gibt, über die man diskutieren kann. Wenn du ein Beispiel von Oma Erna, die das anguckst, du kommst hier ins Krankenhaus, hast eine Fraktur, wirst versorgt und egal, was danach passiert, es ist alles abgedeckt. Und man nennt es Dreiecksbeziehung in der Krankenversicherung, weil die Beiträge werden eingezogen vom Versicherten an die Krankenkasse und im Leistungsfall stellen wir eine Rechnung an die Krankenversicherung. Wir stellen aber keine Rechnung an die eigentlichen LeistungsempfängerInnen, also an die Patienten und Patientinnen, weil die nicht der Rechnungsempfänger oder die Rechnungsempfängerin sind. Und das ist ein bisschen komplex und deswegen verlieren manchmal auch Leute aus den Augen, dass es überhaupt diese Rechnung gibt und diese Kosten. Weil man kriegt es ja gar nicht mit. Das ist wie, wenn man ein Auto hat, bringt es in die Inspektion und bezahlt nur 10 Euro Pauschale dafür. Dann weiß man auch nicht, was sind da eigentlich für Kosten angefallen. Und vielen Leistungserbringern und Erbringerinnen, damit meine ich jetzt das medizinische, pflegerische, therapeutische Personal, denen ist das auch nicht bewusst, dass diese Gelder nicht unendlich sind, sondern wir haben eine duale Finanzierung. Das heißt, Fixkosten für die Versorgung, die kommen von den Krankenversicherungen und Investitionskosten, zum Beispiel für Bau oder Großgeräte, die kommen von den Ländern. Und es gibt einen Investitionsstau. Die Länder kommen diesen, der Vergütung nicht nach dieser Investitionskosten in dem Umfang, in dem sie es müssten, weil ihnen das Geld fehlt. Und deswegen haben irgendwann, als das DRG-System eingeführt wurde, viele angefangen, die Krankenhäuser so quer zu finanzieren aus den DRG-Erlösen. Also DRGs, Diagnosis Related Groups, das kann ich auch gleich nochmal kurz erklären. Und das ist natürlich fatal, weil die DRGs sind genau kalkuliert. Also die Erlöse sind gleich die Kosten. Das heißt, wenn ich...
Das ist eigentlich kein Raum für Investitionen, sondern soll einfach nur das abdecken, was man im Laufe der Behandlung an laufenden Kosten ausgegeben hat. Aber da steckt eben nicht drin, dass ich mir irgendwann mal einen neuen MRT-Scanner kaufen muss, weil was abgenutzt ist, weil der Magnet abgenutzt ist.
Genau, richtig. So ist die Finanzierung nicht gedacht. Es ist eben trotzdem möglich. Warum, kann ich gleich nochmal erklären. Das hat aber natürlich auch negative Folgen. Was so für Menschen, die diesen Podcast wahrscheinlich hören, wichtig ist. Manchmal denkt man ja, oh, die Versicherungen, die wollen nicht bezahlen, die sind geizig, was soll das? Es ist aber nun mal so, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Also das ist grundsätzlich so. Weiß man selber, wenn man nur 10 Euro hat, also so als wenn ich mich so erinnere, Taschengeld als Kind, dann musste ich mir genau überlegen, was kaufe ich mir für 5 Mark. Also ich bin schon so alt, ich hatte noch die Mark als Taschengeld. Und dann, wenn das weg war, war das weg. So, und so ist es ja hier auch. Das heißt, wenn wir Dinge oder die Krankenversicherung Dinge finanziert, die nicht nötig oder nicht wirtschaftlich sind, Beispiel kosmetische Operationen. Also da wird ja oft drum gestritten, was zum Beispiel Brustoperationen nach Brustkrebs, das ist vielleicht noch unstreitig, aber wenn ich jetzt psychisch leide unter irgendwas, ist die Krankenversicherung dann leistungspflichtig oder nicht? Mir meine Nasen-OP zu bezahlen, ist schon graue Zone. Weil irgendwann kommt man an den Punkt, dass man sagen muss, wenn wir jetzt diese Operationen bezahlen, dann können wir vielleicht irgendwann die Nierentransplantation nicht mehr bezahlen. Und so ist es in England zum Beispiel.
Weil einfach im System nicht das Geld da ist, um dafür die Kosten zu decken.
Genau, und die arbeiten halt nach sogenannten Qualis. Das heißt, jeder Mensch hat quasi so eine Art Wert. Und wenn du 60 bist, dann kannst du die Nierentransplantation nicht mehr rausarbeiten für die Gesellschaft. So gehen die vor. So haben die sich halt entschieden, das zu entscheiden, wer was bekommt. In Deutschland haben wir sowas nicht. Das heißt, auch wenn man 105 ist, hat man, wenn man noch fit ist, gute Chancen, noch eine neue Hüfte zu bekommen. Genau. Und das führt natürlich dazu, dass es sehr streng sein muss mit dem, was man ausgibt. Und die Krankenversicherungen haben jetzt schon Probleme. Ich habe letztens gelesen, da hat ein Vorstand von einer großen deutschen Krankenversicherung gesagt, dass am 4. des Monats alle Krankenversicherungsbeiträge, die ja am Anfang des Monats eingehen, schon ausgegeben sind bei denen. Und das finde ich schon...
das ist früh.
Ja, sehr früh. Fand ich besorgniserregend.
Da ist noch viel Monat übrig.
Ja, genau. Und wenig Geld. Ja, also deswegen... wenn sich jemand mal ärgert, weil ein Kostenübernahmeantrag abgelehnt wurde, dann muss man sich immer so vor Augen halten, die Krankenversicherungen machen das nicht, weil sie selbst sich bereichern wollen. Die haben gar kein eigenes Geld in dem Sinne. Die verwalten das für die Versicherten. Und wenn sie etwas ablehnen, dann hat das was damit zu tun. Natürlich sind manche Ablehnungen unsinnig, muss man gar nicht drüber diskutieren, aber das ist keine Schikane. Die sind angehalten, auch das so zu machen. Die haben auch Aufsichtsbehörden, die sie überprüfen und auch schauen, ob die damit sorgsam umgehen. Das kommt uns am Ende allen zugute, quasi.
Jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Du hast gerade gesagt, am 4. des Monats haben die Krankenversicherer eigentlich ihr Geld schon aufgebraucht. Wie finanzieren Sie dann die restlichen 26, 27 Tage? Sind das Rücklagen oder sind das andere Wege, die ich nicht kenne?
Ja, also ich kenne leider keine internen Zahlen von Krankenversicherungen. Die hatten bis vor kurzem viele Rücklagen, in auch sehr großen Höhe, wo Herr Lauterbach, unser ehemaliger Gesundheitsminister, dann auch gesagt hat, das braucht ihr nicht, das ist zu viel. Weil alles, was ihr da bunkert, fehlt ja woanders. Aber ich habe gerade eben gelesen, dass die Krankenkassen jetzt auch ein aus dem Sondervermögen, was ja nichts anderes als Steuergelder am Ende sind, auch eine Finanzspritze bekommen in einer sehr großen Höhe. Und ansonsten werden die mit Sicherheit auch sich irgendwo Geld leihen können, gehe ich mal von aus.
Dann ist es so ein bisschen wie bei den Renten, in Anführungsstrichen, dass auch von der jüngeren Generation quasi die Rentner direkt finanziert werden, ohne dass es da irgendwie einen Fonds oder sowas im Hintergrund gibt. Und alles, was nicht reicht, um die Rente direkt zu bezahlen, wird dann vom Staat zugeschossen.
Es wird jetzt einmal so gemacht. Das ist natürlich nicht tragfähig auf Dauer. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass demnächst die Krankenversicherungsbeiträge erhöht werden. Genau. Aber also ich bin keine Spezialistin für Krankenkassenfinanzierung. Für Krankenhausfinanzierung schon. Aber ich wollte einmal die Systematik in den Raum stellen. Man muss sich halt schon fragen, ich frage mich das, brauchen wir überhaupt so viele Krankenversicherungen? Weil die haben alle denselben Leistungskatalog und haben alle Vorstände, das kostet alles Geld. Es gibt Untersuchungen von Gesundheitsökonomen, die sagen, das würde also einen Tropfen auf einen heißen Stein machen im Gesundheitswesen, wenn wir nur noch eine Krankenversicherung hätten. Aber ja, am Ende, es müssen Krankenhäuser schließen und aus Kostengründen. Und dann frage ich mich schon, kann man nicht die Zahl der Krankenversicherungen auch
reduzieren?
Ja,
ja, genau. So sehr unterscheiden die sich. Zumindest auf der gesetzlichen Seite ja nicht, ja.
Genau, die einen finanzieren Homöopathie, die anderen nicht. Wie ich sagen muss, nicht evidenzbasierte Maßnahmen zu finanzieren, finde ich, geht gar nicht. Wenn das BSG doch sagt, es darf nur finanziert werden, was wirtschaftlich ist.
Ja.
Aber auch da weiß ich nicht, wie groß die Summe ist, die da im Jahr für ausgegeben wird.
Ja, und dann unterscheiden sich in den Zusatzbeiträgen, oder, ja.
Genau.
Okay. Damit haben wir besprochen, was die Rolle der Krankenversicherung ist.
Also wo das Geld herkommt, also genau. Von den Versicherten.
Also ja. Die Oma Erna hat ihr ganzes Leben lang treu Krankenversicherung abgeführt. Und jetzt muss sie davon was beziehen. Oder jetzt muss das Krankenhaus wird jetzt irgendwann eine Rechnung stellen an die Krankenversicherung. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie diese Rechnung zustande kommt.
Ja, das erkläre ich dir gerne. Also es ist so, dass man jetzt unterscheiden muss zwischen stationärer und ambulanter Leistungserbringung. Es gibt auch noch andere Formen, teilstationär und so, tagesstationär, darüber sprechen wir jetzt aber gar nicht, weil das ist viel zu komplex. Oma Erna ist natürlich in Deutschland mit ihrer Schenkelhalsfraktur stationär. Das ist nicht überall auf der Welt so. Das sollte uns auch klar sein. Also in den USA, wo die Versicherten viel selbst bezahlen müssen, also zum Beispiel, wenn sie gar nicht versichert sind oder für den Leistungsbereich nicht versichert sind, da machen wir zum Beispiel TAVIs oder was heißt wir? In den USA werden TAVIs und Gallenblasen, Entfernung und sowas ambulant gemacht.
Ja.
Die haben ein gutes ambulantes Betreuungsnetz, also dann für zu Hause. Und dann kann man das auch machen. Also das geht medizinisch. Aber bei uns ist die Versorgung hier stationär und dann rechnen wir nach der DRGs ab, also Diagnosis Related Groups. Mhm. Das ist ein Fallpauschalensystem, was versucht, ungefähr gleiche Sachverhalte gleich zu vergüten. Das heißt, hier geht es nicht um eine Einzelpostenabrechnung oder um eine tagesweise Abrechnung. Die Verweildauer hat einen Einfluss auf die Höhe der Vergütung zu bestimmten Zeitpunkten. Das ist bei jeder DRG anders. Aber grundsätzlich wird eben hier versucht, Leistungen, die ungefähr dieselben Kosten haben, in einer DRG abzubilden.
Mhm. Sozusagen eine Musterrechnung.
Ja, es ist noch keine Rechnung, weil DRG ist nur ein Bestandteil von einer Krankenhausrechnung. Also man könnte vielleicht sagen, wenn du im Supermarkt bist und einkaufst, dann wird nicht mehr jedes Teil gescannt, sondern es wird gesagt, Ingmar hat 15% Backwaren gekauft und Backwaren sind in der Fallpauschale B für Backwaren und die Backwaren, die Ingmar eingepackt hat, die haben ein Gewicht, ein Relativgewicht, das gibt es nämlich wirklich bei den DRGs und das ist 900 Gramm, also 0,9 Relativgewicht und das wird dann mit einem Basisfallwert multipliziert.
Ja.
Dann würde man dir nicht mehr jedes Brötchen einzeln in Rechnung stellen, sondern würde nach so einer Systematik vorgehen.
Und ob ich dann Schokocroissants, 900 Gramm Schokocroissants oder 900 Gramm einfache Weizenbrötchen kaufe, ist dann eben der Fallunterschied. Und die Krankenversicherung hat aber aus den retrospektiven Daten so eine grobe Vorstellung, wie alte weiße Männer im Supermarkt Backwaren kaufen. Und bezahlen wir quasi dann oder bezahlen dann den Durchschnittspreis.
Also ich kann jetzt nicht ganz zustimmen, weil ich dich nicht als alten weißen Mann kategorisieren würde, aber ja, so in der Sache, kann man das so sehen. Wenn jetzt die Weizenbrötchen ungefähr, also wenn denselben Preis hätten wie das Schokocroissant, dann könnte man die auch in eine Gruppe packen. Da müsste man die Trennung nicht machen. Genau, wenn die aber sehr unterschiedlich sind in den Kosten, dann würde man die trennen. Dann würde man sagen, das eine ist B1 und das andere ist B2.
Mhm.
Und dann haben die auch unterschiedliche Relativgewichte. Dann hätten die Schokocroissants vielleicht 0,9 und die Weizenbrötchen 0,5.
Okay, das ist dann die einfache Schenkelhalsfraktur und die komplizierte Schenkelhalsfraktur. Die eine totale Endoprothese oder eine Hemiendoprothese, die dann unterschiedlich abgerechnet werden.
Ja, das kann man da so leider nicht sagen. Ich kann aber gleich mal zur Oma Erna hier zur Simulation übergehen.
Ich finde den Vergleich total, also diesen Supermarkt-Backwarenvergleich, den verstehe ich.
Ja.
Ich versuche den jetzt weiterzutragen und zurück zu übertragen auf diesen Fall.
Also wenn du jetzt dir einen Einkaufswagen vorstellst, in dem ganz viele Sachen drin sind, dann könnte man sagen, du hast heute nur Backwaren gekauft. Und zwar nur Schokocroissants. Und dann gehst du an die Kasse, kannst du sogar per Self-Checkout machen, weil es so easy ist, nur eine Sache. Und dann hast du 0,9 Relativgewichte multipliziert mit dem sogenannten Landesbasisfallwert. Das sind in Niedersachsen momentan roundabout 4.390 Euro. Also nicht ganz, aber der Einfachheit halber. Und wenn du das jetzt vergleichst mit der Schenkelhalsfraktur, dann wäre es tatsächlich so, gestürzte Patientin, sie hat in Anführungszeichen nur diese Schenkelhalsfraktur. Wir machen eine OP. Sie braucht auch vielleicht gar keine Prothese, sondern wir kriegen das so hin mit Nagel und was unsere guten Unfallchirurgen noch alles so im Petto haben. Und dann kann sie wieder nach Hause. Sie hat keine Nebenerkrankung, sie bekommt keine Komplikationen und so weiter. Und wenn wir jetzt aber das nochmal mit dem Einkauf vergleichen, dein Einkaufskorb ist ganz voll. Also du hast Getränke gekauft und was in der Kühltheke und hast Backwaren. Dann ist das vergleichbar mit Oma Erna hat ihre Schenkelhalsfraktur. Sie hat dann eine Prothese bekommen. Dann hast du sie auf die Intensivstation aufgenommen, weil sie im Aufwachraum hypoton war und tachykard. Und dann ist euch irgendwie aufgefallen, irgendwie ist es nicht in Ordnung. Sie hat Vorflimmern und das ist alles nicht diagnostiziert. Und außerdem hat sie geschwollene Lymphknoten. Dann lasst ihr im Rahmen des Intensivaufenthalts ein CT machen. Dann stellt ihr fest, dass sie ein Lymphom hat. Und dann hat sie einen prolongierten Verlauf auf der Intensivstation, weshalb sie klassischerweise ein Delir bekommt und dann aufsteht und stürzt. Und dann geht die Prothese kaputt, die bricht aus und dann braucht sie einen Wechsel. So, und dann hast du ganz, ganz viele verschiedene einzelne Bausteine. Du hast auch noch eine Pneumonie, dann wird sie noch septisch.
Das ist ein richtig voller Supermarkt-Einkaufswagen.
Ja. Genau, der ist richtig, richtig voll. Und jetzt.
Dabei wollte ich nur Schokocroissants kaufen.
Genau.
Aber ich bin hungrig einkaufen gegangen und habe deswegen alles andere auch noch gekauft, ja.
Genau. Wie man so schön auch das sagt, bei solchen Patienten, die hat einfach alles mitgenommen.
Ja.
Ja. Ist Flatrate, ne? Es kostet nichts.
Kostet
ja. So, also ich denke nicht, dass das die Intention von Oma Erna war, aber solche Fälle passieren, gerade eben bei älteren Patienten ist es halt so. Und jetzt soll man dafür einen guten Preis finden. Und wenn man das über Einzelpostenabrechnung oder über den Aufwand machen würde, wäre das einfach total schwierig.
Ja.
Früher hat man das über tageweise Abrechnung gemacht. Da hast du, egal ob der Patient, die Patientin Schenkelhalsfraktur, Infarkt, Nasenbluten, was man früher alles so stationär aufgenommen hat, ganz egal, dafür hast du immer dieselbe Vergütung pro Tag bekommen. Unterschieden haben sich diese Fälle in der Rechnung nur in der Anzahl der Verweildauertage. Es hat dazu geführt, dass Patienten mit einem Myokardinfarkt etwa 4 Wochen im Krankenhaus waren.
Weil es sich gelohnt hat, sie ganz lange.
Also es gab keinen Anreiz, sie zu entlassen. Also ja. Ich will niemandem unterstellen, dass man deswegen diese Patienten da behalten hat. Früher war auch die Medizin anders. Da hat man auch noch, ist man davon ausgegangen, dass es wichtig ist, dass die Patienten sich schonen. Die haben sehr lange Bettruhe gehabt. Ich glaube so 2 Wochen ungefähr. Und das war einfach auch eine andere Zeit. Und irgendwann hat man dann gewusst, okay, die brauchen das gar nicht. Aber man hat sie trotzdem nicht entlassen, weil es gab keinen Anreiz. Und das ist bei allen Vergütungssystemen so, dass du kein Vergütungssystem finden wirst, das keine Fehlanreize hat. Und dass man auch mit Fehlanreizen steuert, das ist auch, glaube ich, menschlich und normal. Da gibt es auch eine Untersuchung aus Harvard, die ist schon ziemlich alt, ich glaube aus den 50ern. Ja, deswegen gibt es auch Kontrollorgane, die unsere Rechnung überprüfen.
Also das war der erste Fall oder der historische Blick auf den Fall, dass man keinen Anreiz hatte, den Patienten zu entlassen, weil jeder Tag vergütet wurde. Und dann gab es doch irgendwann den Schwenk mit dem DRG-System, um als Antwort darauf, was dazu geführt hat, dass man eine Fallpauschale vergütet bekam, egal wie lange der Patient oder die Patientin behandelt wurde, was wieder den anderen Anreiz geschaffen hat, den Patienten oder die Patientin in Anführungsstrichen so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Und das war dann auch zu extrem. Und ich glaube, jetzt sind wir in der dritten Generation. Oder bestimmt gibt es noch unzählige Zwischenvarianten und Anpassungen.
Jetzt sind wir in der komischen Generation, weil wir jetzt bald auch noch Leistungsgruppen bekommen. Mhm. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema.
Das ist die Folge, also die Zukunftsepisode, dann machen wir nochmal ein Update, wenn die wirklich da sind.
Ganz genau. Aber es ist so, das INEC, das ist das Institut, das die DRGs kalkuliert, das hat genau eben auch über diese Anreize nachgedacht und hat gesagt, okay, damit die Patienten nicht blutig entlassen werden, um die zu schützen, bauen wir eine untere Grenzverweildauer ein. Und wenn die nicht eingehalten wird, dann bekommt das Krankenhaus einen Abschlag, eine Strafe, die abgezogen wird. Die ist ziemlich hoch, also oft fast die Hälfte von der DRG. Ist besonders bitter übrigens bei Patienten und Patientinnen, die in den Schockraum kommen, super schwer krank, wo du 5-6 Stunden richtig, richtig Aufwand hast mit 20 Personen und dann versterben die. Du kannst ja nichts dafür in dem Sinne, aber trotzdem kommst du selten dann über 1000 Euro hinaus für so einen Fall. Es ist aber ein Sonderfall und das kommt jetzt auch nicht ständig und ganz oft vor. Deswegen kann man das vielleicht in der Kalkulation im gesamten deutschen DRG-System vernachlässigen. Aber grundsätzlich gibt es diese untere Grenzverweildauer. Die Krankenkassen haben irgendwann angefangen, Rechnungsprüfungen beim medizinischen Dienst zu initiieren. Das ist eben das Organ, was uns auch prüft, unsere Rechnung prüft und hat gesagt, musste das wirklich sein, dass der Patient, die Patientin 3-4 Tage im Krankenhaus ist? War die wirklich so krank? Und dann hat der MD angefangen zu sagen, nein, wir finden dafür keine medizinische Begründung. Und dann wurde dieses Instrument der unteren Grenzverweildauer, das als Patientenschutz gedacht war, umgekehrt in ein Sparinstrument für die Krankenkassen. Also es gibt kein System ohne Fehlanreize. Selbst ein Fehlanreizverhinderungssystem hat Fehlanreize.
Ja.
Genau, und so gibt es auch eine obere Grenzverweildauer und es gibt noch eine mittlere Grenzverweildauer, die aber im Alltag nur relevant ist, wenn man Patienten verlegt, zum Beispiel von der Intensivstation auf eine andere Intensivstation, weil man ein Bett braucht für einen schwer krankeren Patienten. Ansonsten ist die mittlere Verweildauer einfach der Kalkulationspunkt der DRG. Und man sagt, das ist der Zeitpunkt, wo eben die meisten Kosten entstanden sind. Mhm. Genau. Das heißt, wenn man schneller ist als diese mittlere Grenzverweildauer, dann spart man in der Regel auch Geld, bekommt aber trotzdem die komplette DRG.
Genau, also man muss zwischen der unteren Grenzverweildauer und der mittleren Grenzverweildauer ist aus einer kaufmännischen Perspektive der beste Zeitpunkt, einen Patienten zu verlegen.
Also der beste Zeitpunkt ist nach Erreichen der unteren Grenzverweildauer.
Ja.
Also und nicht ihn zu verlegen, sondern ihn zu entlassen. Wenn du ihn dann verlegst in diesem Zeitraum bis zur mittleren Verweildauer, dann bekommst du Abschläge. Das wird auch bestraft. Also nur die Entlassung oder das Versterben, also wie auch immer. Also das wir aber ja nicht initiieren, ist ja klar. Aber genau, das ist eigentlich der ideale Punkt. Wir haben vollen DRG-Erlös, aber keine Kosten mehr. Und das funktioniert aber nur, wenn man super organisiert ist, wenn man eine sehr gute Patientensteuerung hat in der Intensivmedizin, ich kann es schlecht schätzen, aber ich würde sagen, in der Akutintensivmedizin, damit meine ich jetzt nicht elektive Patienten, die eine Nacht überwacht werden, das ist ja eher IMC, also ARDS-Patienten, Sepsis und so weiter, Traumapatienten, ich glaube, niemand steuert das, weil das ist unvorhersehbar, was passiert mit diesen Patienten, wir wissen das auch, so oft Komplikationen.
Also ich persönlich, ich kenne diese Verweildauern auch vielleicht eine Handvoll von Diagnosen, aber ich habe mich noch nie dabei beobachtet, wie ich überlege, okay, wo stehen wir eigentlich gerade in unserer Verweildauer und wo müssten wir stehen und was macht es irgendwie DRG-mäßig? Das ist in meiner Denke irgendwie gar nicht drin. Vielleicht ist das ein Problem. Ich habe es bisher noch nicht als Problem wahrgenommen. Aber bevor hier der Eindruck entsteht, dass wir hier Therapien in Richtung Verweildauern optimieren, das glaube ich ist nicht die Realität.
Nee, genau, das machen wir auch nicht. Das ist auch immer ganz wichtig im Medizincontrolling für uns, dass das für alle klar ist, dass wir diesbezüglich keine Vorgaben machen. Also wir beraten, indem wir sagen, wenn ihr die Patientin mit der Gallenblasenentfernung, wenn ihr die einen Tag vor der eigentlichen OP aufnehmt, und wir erreichen dann die untere Grenzverweildauer und die Patientin geht nach Hause, dann wird der medizinische Dienst diesen Tag wahrscheinlich streichen. Also überlegt euch, ob ihr die nicht am OP-Tag aufnimmt, dann geht die am nächsten Tag nach Hause, dann habt ihr einfach einen Tag Kosten gespart. Und solche Steuerungen machen wir schon oder empfehlen wir. Und das muss man auch, weil du kannst sonst einfach nicht auskömmlich arbeiten. Genau, weil es gibt auch Strafzahlungen auf diese MD-Verluste. Also wenn du eine Rechnung stellst, die korrigiert werden muss, dann musst du 400 Euro Strafe bezahlen, jedes Mal.
Jetzt haben wir den medizinischen Dienst auch schon angesprochen. Und du sagst, das ist das Kontrollinstrument der Krankenkassen. Wem ist der unterstellt? Sind das, weil die sind ja nicht von der Krankenkasse beauftragt, oder?
Doch.
Doch, oder wer reporten die? Wer bezahlt den MD?
Also die Krankenkassen bezahlen den MD immer noch. Also meines Wissens wurde das nicht geändert. Früher waren die MD in den Bundesländern und der MD-Bund, das gibt es auch noch. Es gibt dann immer MD Niedersachsen, MD Rheinland-Pfalz und so weiter. Und dann gibt es noch einen MD-Bund. Und früher waren die quasi so, an das eigenständige so Organe, würde ich das mal nennen. Die Rechtsform weiß ich jetzt gar nicht genau. Die wurden von den Kassen bezahlt. Und es wurde aber immer gesagt, die Gutachter und GutachterInnen sind unabhängig in ihrer ärztlichen quasi Ausführung, Meinung, wie auch immer. Wir haben aber auch gesehen, also ich habe früher in einem anderen Krankenhaus gearbeitet, wo ich auch Vorortprüfungen gemacht habe, zusammen mit den Gutachtern. Also ich war quasi das Gegenüber der Gutachter. Und da war schon auch oft so der Fall, dass die SOPs rausgeholt haben und haben gesagt, nee, ich muss das jetzt so, ich verstehe das, dass sie das so gemacht haben, aber ich muss das jetzt hier anders entscheiden, weil wir haben dafür eine Vorgabe. Also ich hatte dann nicht immer den Eindruck, dass die wirklich unabhängig sind. Und die sind jetzt unterstellt, weil man dann auch gesagt hat, das ist merkwürdig. Mhm. Also komisch, du wirst von dem Auftraggeber bezahlt, bist aber angeblich unabhängig und jetzt sind die der Bundesbehörde unterstellt, dem BMG.
Okay.
Und ich habe dann noch nicht so viele Änderungen gespürt, außer natürlich, dass da mehr Abstimmung passiert. Auch es gibt ja ganz viele Prüfungen, unsere Strukturen werden geprüft, also ob wir überhaupt bestimmte Leistungen erbringen dürfen, bevor wir irgendeine DRG-Rechnung schreiben dürfen, zum Beispiel für die intensivmedizinische Komplexbehandlung. Da müssen wir alle eure Approbationsurkunden, alle eure Facharzturkunden und so weiter vorlegen, dass ihr hier angestellt seid, müssen wir nachweisen und so weiter, wann ihr Dienst gemacht habt. Es ist sehr, sehr aufwendig und das habe ich den Eindruck, läuft jetzt ein bisschen besser, weil der MD jetzt auch reguliert ist. Also da ist jetzt, man merkt schon, dass da jetzt jemand oben drüber ist, der abwägt die Interessen der Krankenhäuser und des MD, aber trotzdem ist es immer noch viel zu bürokratisch.
Okay. Haben wir damit grundsätzliche Krankenhausfinanzierung?
Ja, ich würde sagen, Dreiecksbeziehung
ja.
Ist die als Besonderheit. Dann eben die duale Finanzierung, Investitionskosten durch die Länder, Betriebskosten durch die Krankenkassen, also über die Versichertenbeiträge. Genau. Ja, das ist, glaube ich, so das Grundsätzliche.
Dann lass uns doch nochmal zurück zum Fall.
Ja.
Von der Oma mit der Schenkelhalsfraktur. Machen wir es doch mal konkret. Die ist operiert worden, hat eine Endoprothese gekriegt und du hast den Fall simuliert.
Genau, ich habe den Fall simuliert. Es sieht jetzt, also es kann zum Glück außer immer keiner sehen. Es ist so wild hier.
Ja.
Wie das aussieht, also
Fall simulieren bedeutet, du hast die Diagnosen, die aus der ärztlichen Dokumentation hervorgehen, in bestimmte Codes umgewandelt. Oder, also am Ende ist das eine Proberechnung.
Ja, es ist so, es wird ein sogenanntes Grouping durchgeführt. Und das Grouping beruht auf Codierung. Das hat nichts mit Softwareprogrammierung oder so zu tun, sondern Codierung heißt einfach, ich gebe Diagnosen, die wir in der Akte finden oder Tätigkeiten, die vorgenommen wurden, Codes,
ICD
und OPS-Codes, genau. Und Operationen, Prozedurenschlüssel heißen die, genau. Und es ist so, dass diese ganzen Dinge in einen Grupper reingegeben werden. Das ist eine Software. Man kann es auch händisch machen mit einem sehr, sehr, sehr umfangreichen Definitionshandbuch. Das ist sehr komplex. Die Definitionshandbuch ist die Bibel, die Grundlage des Krupas, der DRGs, das ist vielleicht...
Das ist ich hatte das mal in der Hand. Das ist am Ende ein riesiges Flowchart, wo man sich einmal durchhangelt und sagt, okay, das ist jetzt eine Extremitätenfraktur, untere Extremität, dann geht es weiter, okay, Oberschenkelknochen, dann zu den Frakturen und dann gibt es am Ende, kommt man bei einer Diagnose raus.
Genau, da wird immer noch gefragt, unter 18, über 18, es gibt auch andere Trenner beim Alter, zum Beispiel bei den Neonaten. Mhm. Genau, dann wird immer ja, nein gefragt und dann musst du dich da durchhangeln.
Geht dieses Flowchart weiter.
Und, genau, und es gibt Tabellen noch dazu auch.
Und das erzeugt am Ende die Hauptdiagnose.
Nein, das erzeugt die DRG.
Die DRG.
Weil die Hauptdiagnose ist Bestandteil auch. Du musst eine Hauptdiagnose haben, um überhaupt eine DRG erstellen zu können. Die musst du schon wissen. Genau. Und das Alter zum Beispiel in der Geriatrie oder bei den Neonaten oder auch sonst bei Kindern ist eben wichtig. Aber auch das Gewicht zum Beispiel bei den Kindern ist auch grouping-relevant. Die Verweildauer. Und wir haben jetzt hier, also ich habe jetzt bei uns.
Ich glaube, ich habe Grouping noch nicht richtig verstanden. Noch nicht richtig verstanden. Also ich habe eine Diagnose.
Ja.
Die Diagnose bei ihr, bei unserem Fall, ist die Schenkelhalsfraktur. Mhm. Und dann laufe ich durch das Codierhandbuch durch und kriege am Ende einen ICD-Code Schenkelhalsfraktur.
Nein.
Was ist der Unterschied zwischen.
Die Hauptdiagnose?
Kannst du mir nochmal den Unterschied zwischen Diagnose und DRG erklären?
Ja. Die Diagnose ist ein Bestandteil der DRG.
Dann versuche ich es dir mal zu erklären. Also, in unserem Fall entsteht, die DRG ist die Überschrift. Mhm. Dann kriege ich es umgebaut in die Supermarktallegorie. Die DRG ist der Supermarkt, in dem ich einkaufe. Mhm. Da kann ich in den zum Fleischer gehen oder ich kann zum Bäcker gehen oder ins Kleidergeschäft. Mhm. Das sind dann die unterschiedlichen DRGs. Nee, es passt nicht.
Nee, weil wir ja alles Mögliche einkaufen.
Wir gehen in den Supermarkt.
Du kriegst am Ende einen Preis für deinen kompletten Korb und die Bäckertheke ist zum Beispiel die Hauptdiagnose.
Weil ich hauptsächlich Backwaren gekauft habe.
Genau, und da geht's dann von dort geht's dann los. Und dann guckt man, was hast du noch gekauft? Und es kann passieren, wenn du dann, weil du grillen willst, beim Fleischer völlig ausgeflippt bist und 5 Kilo Fleisch gekauft hast.
Also meine Frau hat gesagt, wir grillen heute Abend, du musst ein Baguette kaufen.
Ja.
Und dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe ein Baguette, aber ich kaufe noch ganz viel Grillgut. Mhm. Am Ende der Kassenzettel die DRG und da steht sowohl, weil meine Frau gesagt hat, Baguette kaufen.
Das ist die Hauptdiagnose.
Aber ich habe trotzdem mehr Geld für Steaks ausgegeben.
Genau.
Oder dann, für Grillkäse.
Genau, und dann kommt es eben drauf an, ob das vergütet wird oder nicht.
Und das Grouping ist das Zusammenstellen der einzelnen Codierungen für den Aufwand, den ich hatte beim Einkaufen. Also, kann man das so sagen?
Genau, man kann es so sagen oder vergleichen auch, wenn ihr überlegt, ob die Beatmung, so wie ihr sie eingestellt habt, noch okay ist. Dann habt ihr Parameter an der Maschine, ihr habt BGA-Ergebnisse und ihr habt noch so ganz grundsätzlich den Patienten oder die Patientin. Und dann würdet ihr ja nie anhand eines Parameters quasi entscheiden, wie ihr jetzt weitermacht, sondern ihr seht das in der Gesamtschau. Und so ist das, das ist auch so eine Art Grouping, nur auf eine andere Art und Weise. Und so trefft ihr dann eure Entscheidung. Und für uns trifft der Grouper die Entscheidung, bei welcher DRG wir rauskommen.
Und der Grouper ist eine Software, die das Codierhandbuch auswendig kann.
Genau, der Grouper ist was ganz Spezielles. Das ist ein, das sehen wir auch nicht im Vordergrund, im Frontend, sondern der Grouper ist auch zertifiziert. Nicht jeder darf einfach einen Grouper bauen. Der muss vom INEC, von dem Institut, das die DRGs kalkuliert, zertifiziert werden. Und dann wird der eingebaut in sogenannte Codiersoftware. Genau. Und also man kann dem jetzt nicht beim Arbeiten zugucken oder so, sondern der läuft eben im Hintergrund. Und
Dem sage ich dann, ich habe folgende Hauptdiagnose und habe außerdem im Einkaufskorb noch Tofu. Und genau. Dann sagt er, ah, okay, dann berechnen wir jetzt den Gesamtpreis.
Genau. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat denn Tofu für einen Code? Weil der Cooper mag keinen Freitext. Freitext will der nicht. Dann guckst du im ICD-10 nach für das Jahr 2025. Weil jedes Jahr ändern sich auch Codes. Nicht alle zum Glück, aber doch einige. Und wir haben hier S72.04 und zwar links. Seitenlokalisation ist wichtig bei Frakturen. Manchmal sind die auch beidseitig. Das kann auch zu einer Schweregraderhöhung führen. Das haben wir hier in dem Fall auch kodiert. Hier war es auch einfach, die Hauptdiagnose festzulegen. Manchmal ist das ganz schön schwer. Wenn zum Beispiel jemand ein Polytrauma ist, zu einem Polytrauma geworden ist und da ist alles Mögliche kaputt. Und manchmal ist es auch medizinisch gleichrangig kaputt. Also du,
wenn der einen stabilen Thorax hat und ein gebrochenes Becken, sind das beides wunderbare Diagnosen.
Genau, oder im Kopf hat eine Blutung. Genau, das ist ganz schwierig dann. Meistens sind die Patienten so schwer krank, dass es egal ist am Ende, weil die Intensivkomplexbehandlung zum Beispiel und die ganzen Prozeduren das sowieso übersteuern, so nennen wir das. Aber häufig ist es eben nicht egal. Es gibt zum Beispiel einen Klassiker, der heißt COPD und Pneumonie. Wenn die Patienten ins Krankenhaus kommen, haben die häufig beides. Was ist jetzt die Hauptdiagnose? Exazerbierte COPD oder Pneumonie? Du behandelst beides. Man sagt immer, da wo mehr Aufwand ist, das nimmt man. Aber es ist nicht immer so klar. Also Hauptdiagnose ist auch was, wo sich Codierfachkräfte, das ist die Berufsgruppe, die die Dokumentation in Codes umwandelt, sich auch so mit am schwersten tut eigentlich.
Okay.
Weil das häufig ganz schwer ist, gerade in der Unimedizin auch.
Okay.
Genau.
Ich glaube, dann habe ich es jetzt. Ich beginne es zu begreifen. Mhm. Ist gut, dass wir das machen.
Ja, sehr gut. So, zum Beispiel bei euren Patienten. Die haben eine, sagen wir mal, die haben eine Influenza. Und dann kriegen die eine Pneumonie. Und dann kriegen die noch ein ARDS.
Was nehmen wir denn da jetzt,
So, wenn die zu euch verlegt werden mit dem ARDS, dann ist es einfach, weil die kommen zu uns wegen dem ARDS. Aber wenn die sich bei uns so entwickeln, dann wird es schon schwieriger. Dann muss man sagen, ja, eigentlich ist der zu uns ins Krankenhaus gekommen wegen der Influenza. Weil es ihm so schlecht ging. Und genau.
Also da gibt es da einen gewissen Interpretationsspielraum?
Ja, es gibt
entscheidet
auch,
das der Grupa?
Nein, das entscheidet
die Codierfachkraft.
Das entscheidet die Codierfachkraft. Eigentlich ist der Arzt verantwortlich dafür, aber bei uns sind diese Tätigkeiten eben auch an delegiert. Aber im Streitfall oder wenn man wirklich nicht weiter weiß, dann spricht man zuerst mit unserer Codierexpertin. Wir haben auch ein Kompetenzteam Codierung für solche Codierfragen eingerichtet. Manchmal gibt es auch schon Urteile dazu oder es gibt auch einen Schlichtungsausschuss Bund, der sich zu solchen Fragen, zum Beispiel COPD und Pneumonie, wo die sich mit beschäftigen. Bei Malignomen ist es häufig so, ist der Primärtumor oder die Metastase die Hauptdiagnose? Ist auch ganz oft strittig. Da gibt es dann jetzt schon so übergeordnete Regelungen und ansonsten haben wir auch nicht wenig Fälle bei Sozialgerichten.
Okay.
Weil das wirklich Tausende von Euro auch ausmachen kann. Hier ist es aber zum Glück für uns einfach. Und wenn du Codierfachkraft in der Unfallchirurgie bist, dann kennst du die Codes auch auswendig.
Ja, kann man die einfach,
Genau. So, und dann haben wir noch mehr.
Also wir haben eine S72.04 für die mediale Schenkelhalsfraktur.
Genau. Dann hat sie auch, ganz wichtig, das darf man immer nicht vergessen, dazu zu kodieren, einen Weichteilschaden, Grad 2 bei geschlossener Fraktur. Oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels, S71.85, ein sogenannter Sekundärcode. Der kann auch in verschiedenen Konstellationen erlösrelevant sein. Dann haben wir eine benigne essentielle Hypertonie, einen nicht entgleisten Diabetes, Mellitus Typ 2 ohne Komplikationen. Wir haben eine Hypokalämie.
Oh, eine Elektrolytverschiebung.
Genau. Wir haben eine Dauertherapie mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese, das ist hier Arzt. Abnorme Gewichtsabnahme, eine Ovarialzyste, fragt man sich, ist die relevant? Dürfen wir die wirklich kodieren? So, das haben wir noch. Eine Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen kommt vor. Und wir haben anscheinend bei der Bildgebung einen malignen neuroendokrinen Tumor des Iliums gefunden.
Oh, das ist eine Überraschung.
Das ist eine Überraschung. Und da muss man sagen, das wäre ja einen eigenen Fall wert. Mit einer schönen C17.2 als Hauptdiagnose. Und wir haben auch noch in der Leber eine Metastase gefunden. Eine sekundäre bösartige Neubildung.
Okay.
Und dann haben wir auch noch in Lymphknoten Metastasen gefunden. So, und dann hat sie noch Ernährungsprobleme und hat noch ein Carcinoid-Syndrom entwickelt, was auch den Fall ganz schön für die Behandler erschwert, weil wir sind jetzt hier schon ganz weit weg von einer ganz normalen
Frakturversorgung. Ich komme doch nur mit einer Schenkelhalsfraktur, ja.
Ja. War aber schon lange nicht mehr beim Arzt und hat gedacht, ja, die geschwollenen Lymphknoten und dies, das, das geht von selbst wieder weg, ist auch von selbst gekommen. Genau, und dann stellen wir noch so ein paar andere Sachen fest, weil wir Staging mit der machen. Und dann haben wir jetzt natürlich
ganz vieles. Der Einkaufswagen wird immer voller.
Genau. Wir haben jetzt auch noch ein bösartiges Melanom der oberen Extremität gefunden, ein Ösophagus-Divertikel, bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen. Das ist ein Sekundärcode. So, und dann haben wir auch passend zu diesen Diagnosen Prozeduren. Erstmal natürlich unsere Implantation der Dukov-Prothese. Dann haben wir aber auch eine komplexe differentialdiagnostische Sonographie. Wir haben eine percutane Biopsie an der Leber gemacht. Weil
dieses
wir
ganze Staging, ja.
Genau. Haben wir in der Bildgebung gesehen. Dann haben wir eine Biopsie dann noch am Arm gemacht. Da hat sie ja auch noch ein Malignum, eine ÖGD, mehrere CTs und so weiter und so fort. Und dann landen wir in der I47B.
Das ist die DRG.
Genau. Okay. Revision oder Ersatz des Hüftgelenks ohne bestimmte komplizierende Faktoren mit komplizierenden Diagnosen am Becken und Oberschenkel.
Das ist was, was ich gerade, glaube ich, begreife. Weil ich habe immer gewusst, dass DRGs mit einem Code verschlüsselt sind und dass meine Diagnosen auch ICD-10 kodiert sind, aber dass das nicht der gleiche Code ist. Das war mir nicht klar.
Ja.
Vielleicht gut, dass wir das machen. Das heißt, durch die ICD-10-Kodierung meiner Diagnosen kriege ich am Ende eine DRG-Kodierung.
Genau.
Und die nennt man Gruppierung.
Genau, das ist das Grouping-Ergebnis.
Ja, okay.
Die DRG ist das Grouping-Ergebnis.
Okay.
So wie dein Kassenzettel im Supermarkt.
Okay, also genau. Ich gehe einkaufen und dann kriege ich am Ende einen Kassenzettel mit der Überschrift I47B. Und den, ich muss quasi I47B bezahlen.
Genau.
Okay.
Werden in diesem Fall, gucken wir mal, insgesamt 10.610 Euro. Und dann haben wir nochmal Pflegeerlös, der dazu kommt. Das sind 4.974 Euro. Und dann haben wir 15.584 Euro.
Dafür, dass wir eigentlich nur eine Schenkelhalsfraktur kaufen wollten im Supermarkt. Was hätte, wenn wir nur die Schenkelhalsfraktur gehabt hätten?
7.759.
Okay, haben wir quasi, ist quasi doppelt so viel durch den ganzen anderen Pech, den diese arme alte Frau noch mitgenommen hat.
Genau, jetzt habe ich aber ein Aber. Das ist nicht über die DRG entstanden, sondern über die Verweildauer, weil wir haben hier einen oberen Grenzverweildauerzuschlag von fast 3.000 Euro. Das heißt, weil sie so lange lag, weil wir so viele Sachen noch gefunden haben. Und ich habe das mal simuliert, ich habe die ganzen Malignome rausgenommen aus dem Grouping. Es passiert nichts. Wir bleiben in der I47B. Das heißt, alles, was wir gemacht haben an Tumorsuche, Staging und die Diagnosen, die wir gefunden haben, wird nicht vergütet.
Wie lange war die da?
Die war
27.
Naja, du hast es schon gefunden, ja.
27 Tage Verweildauer, okay.
Genau, und wenn du dir jetzt überlegst, wenn sie jetzt nach, nur sagen wir es realistisch, so 7 Tage nach Hause gegangen wäre, dann hätten wir eben die 7.759 bekommen und hätten keine weiteren Kosten gehabt.
Okay. Kannst du sehen, was für Kosten entstanden sind für den Fall?
Also wir haben...
Mit diesen ganzen Staging, Bildgebungs, Biopsie...
Ja, leider nicht, weil wir haben hier keine sogenannte Kostenträgerrechnung. Es gibt circa, ich glaube, 250 Krankenhäuser in Deutschland, die an der Kalkulation teilnehmen.
Das sind quasi die Referenzhäuser,
genau,
die dann dazu, also an deren Rechnungen dann die Durchschnitte.
Nee, an deren Kosten.
An deren Kosten.
Die rechnen, die übermitteln an das INEC nicht nur ihre Daten, ihre ganzen DRGs und alles, was sie kodiert haben, sondern auch die Kosten, die sie für bestimmte Fälle hatten. Und da das nicht alle mitmachen, zum Beispiel auch nicht große Klinikgruppen in Gänze, die natürlich zum Beispiel zusammen einkaufen können, viel günstiger und dadurch dann am Ende unter den Kosten liegen, die kalkuliert wurden, stimmt die Kalkulation natürlich nicht ganz. Das heißt, deswegen gibt es auch jetzt schon eine Zwangsverpflichtung. Da gibt es eine sogenannte Ziehung, wie beim Lotto. Kann man sich auch auf YouTube anschauen. 2016 war das, glaube ich. Da hat das INEC sogar die Ziehung veröffentlicht.
Okay, da freuen sich dann alle, wenn man ausgelost wurde und sagt, oh Gott, ja schön, jetzt haben wir richtig viel Aufwand.
Genau.
Jeden Nullstopfen mitzuzählen, den wir verbrauchen.
Genau, so genau macht man es dann am Ende nicht. Aber was natürlich sehr gut ist, wir wissen ja immer, was geben wir aus über unsere Sachkosten, Personalkosten, aber wir wissen nicht genau, wo passiert das. Bei uns ist es noch schwieriger, weil wir eine Trennungsrechnung machen müssen, weil wir auch Forschung und Lehre natürlich hier haben. Und es wäre schon gut zu wissen, für was gebe ich viel, viel aus. Also das ist so, du gehst nach Hause und deine Frau sagt, du solltest nur Baguette kaufen. Was hast du gemacht? Mhm. Jetzt hast du 300 Euro ausgegeben. Was war hier so teuer?
Ja.
Und dann sagst du, das weiß ich nicht.
Der Tofu.
Ja. Ja.
Das heißt aber, wenn ich jetzt aus der Anästhesistenperspektive frage, was ist eigentlich mein Anteil an dieser DRG, kann man das gar nicht so genau sagen. Also mit der Frage, die Narkose, die ich dafür gemacht habe, diese Vollnarkose, die wird gar nicht direkt abgebildet, sondern die ist Teil des Groupings. Und eigentlich ist es dem Grouping auch völlig egal, ob ich da eine Spinalanästhesie mache oder eine Regionalanästhesie oder eine Larynxmaske oder ein Endotrachealtubus. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf den am Ende bezahlten Betrag.
Genau. Selbst wenn ihr gar keine Narkose machen würdet.
Das wäre ja kaufmännisch das Beste, wenn wir keine Ausgaben hätten. Aber genau. Unethisch.
Genau. Und das machen wir natürlich nicht. Aber selbst dann würdet ihr Vergütung bekommen. Also zum Beispiel in der Gastroenterologie ist es ja so, dass die Patienten häufig eine Kurznarkose bekommen von den Gastroenterologen. Da sind ja häufig gar keine Anästhesisten und Anästhesistinnen beteiligt. Und da ist in der DRG auch so ein kleiner Anteil für Anästhesie hinterlegt. Aber es gibt ja auch häufig auch Patienten, die sagen, ich brauche das gar nicht. Gastro, das kriege ich so hin. Dann kommt man das trotzdem.
Und darf ich da nochmal einhaken?
Ja, na klar.
Das heißt, wir haben, Dalila hat jetzt den über die Diagnose kodiert, gegroupt, ganz viele, es ist ein langes Grouping geworden, aber am Ende ist da eine große Zahl entstanden. Und diese Rechnung geht an die Krankenkasse. Und die Krankenkasse überweist dann an das Krankenhaus den Kassenzettelbetrag. 15.000 irgendwas Euro.
Also noch mehr, weil der DRG-Erlös ist nur ein Teil der Rechnung. Da kommen noch Hygienezuschläge dazu, Ausbildungszuschläge und auch zum Beispiel mehr Erlös- oder Mindererlösausgleiche. Das ist alles.
Das, okay.
Noch ein bisschen komplizierter.
Es wird noch ein bisschen komplizierter. Die Frage, genau, auf die ich hinaus wollte, ist, an diesem Fall sind ja jetzt verschiedene Disziplinen beteiligt gewesen. Da waren die Unfallchirurgen mit ihrer Endoprothese, da waren die Hautärzte mit dem Melanom am Oberschenkel, am Oberarm und da sind die Anästhesisten und wer weiß noch beteiligt. Wie verteilt das Krankenhaus die DRG auf die einzelnen Abteilungen? Oder wie verteilt man das? Ich weiß nicht, ob es das Krankenhaus ist oder ob es in der DRG, wenn du sagst, da gibt es schon einen Anteil, der für Narkose vorgesehen ist, ist das überall gleich oder kann das Krankenhaus bestimmen?
Also ich würde es dir auch gerne zeigen, wenn es hier gleich mal aufgeht. Da gibt es einen sogenannten INEC-Browser, da kann man das genau nachvollziehen. Da kann man die
ist der öffentlich zugänglich?
Ja, der ist
kannst
öffentlich
du mir,
zugänglich.
Also was cool wäre, solche Sachen dann irgendwie mir nochmal als Link schicken. Dann kann ich das nämlich verlinken und den Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen.
Dann kannst du auch gleich bei uns noch zweiter DRG-Beauftragter werden, weil für eure Abteilung ist einer eh zu wenig. Du hast jetzt so viel gelernt, Ingmar. Ich glaube, du bist sehr gut geeignet dafür. So, jetzt suchen wir unsere I47B.
Das war unser Grouping-Ergebnis, die Überschrift des Klassenzettels.
Genau. Und dann kann man genau sehen, was das INEC für welche Fachabteilung in welcher Kategorie eingepreist hat. Das dauert einen kleinen Moment.
Das ist quasi dann der Kassenzettel rückwärts.
Mhm, genau.
Dass ich dann bei meiner Frau zu Hause sagen kann, okay, wir haben irgendwie Briefumschläge mit Geld für Brot und Geld für Tofu und Steaks und für Deko.
Mhm.
Und dann, dass ich dann aus den Budget Briefumschlägen zu Hause das dann richtig sortieren kann. Das ist ein richtig langes Dokument.
Genau.
Naja.
So, hier haben wir den Punkt 5, Anästhesie. Das ist übrigens immer so.
Ja.
Das ist genormt quasi. Und da haben wir hier in der I47B 343,99 €. Das war im Datenjahr 2023.
Ja.
Genau, der andere wollte sich nicht öffnen lassen.
Also von 17.000 € Erlös fallen 344 € auf Anästhesie, ärztliches Personal.
Ja. Dann auf den medizinisch-technischen Funktionsdienst, das sind zum Beispiel eure ATAS im OP, gibt es nochmal 236,15 €.
Okay, also 500 € Personal, überschlagen.
Dann für Arzneimittel 18,43 €. Zum Beispiel die Frage, ist da...
Reicht das?
Da kann man da schon noch Ponf-Prophylaxe machen von?
Zucker-Madex, ja. Okay, 18 €, das ist nicht viel.
Dann haben wir noch so kleine Einzelkosten für Materialien, Spritzen und so.
17 Cent.
Genau, hier nur Sachkosten, übriger medizinischer Bedarf, haben wir nochmal 60 €. Dann nochmal für Infrastruktur, dass ich hier nicht verrutscht bin. Und dann landen wir insgesamt bei 808 €.
Ja.
Für die Anästhesie.
Okay, und dann kann ich von diesen 800 € kann ich mir überlegen, als wenn ich jetzt Klinikdirektor wäre, könnte ich mir überlegen, wie ich die einsetze. Ob ich dafür lieber viele Ärzte, aber billige Technik oder weniger Personal und mehr Technik.
Es gibt es ja in der Anästhesie tatsächlich, dass es Krankenhäuser gibt, die nicht pro Narkose eine Person ärztlichen Dienst, sondern ATHAS einsetzen.
Dann ärztlich supervidiert.
Genau.
Ja. Oder das Schweizer Modell ist ja auch so, auch häufig so, oder aus den USA kenne ich das auch. Ja.
Genau, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das haftungsrechtlich, ich glaube nicht, dass es okay ist. Es ist immer so, bis was passiert. Aber am Ende, wenn diese Häuser kalkulieren, dann haben sie da auch geringere Kosten. Das führt dann dazu, dass deutschlandweit dieser Wert sinkt. Also die Kosten, die Kalkulationskrankenhäuser haben am Ende auch wieder Einfluss. Und wenn die an solchen Stellen sparen, dann geht das natürlich da auch dann drin auf. Genau, und jetzt kann ich dir gleich nochmal eine andere Kalkulation zeigen, nämlich mit Pneumonie. Und Beatmung und Intensivkomplexbehandlung.
Okay, weil das ist ja auch ein spannender Fall. Also dann schließen wir an der Stelle diesen Fall ab und sagen, Oma Ernas Schenkelhalsfraktur mit einem schwierigen, komplizierten Verlauf, da ist sind für mich die Take-Home-Messages. Die Anästhesie-Vergütung ist daraus einfach ein Teil. Mhm. Und wie viel das ist, legt am Ende das INEC fest.
Mhm.
Und das ist ein Anteil und der verteilt sich auf Personal und Arzneimittel übrigen medizinischen Bedarf und Infrastruktur und verteilt aus dem Kassenzettelbetrag das auf alle beteiligten Fachabteilungen und da ist Anästhesie eben Teil.
Mhm.
Aber welche Art der Anästhesie? Ich kann Narkose machen, wie ich möchte.
Mhm.
Da gibt es nicht mehr oder weniger Geld für das ein oder das andere Verfahren, sondern ich habe diesen Betrag und damit muss ich mir dann selber überlegen, wie ich den klug einsetze.
Mhm. Genau, und hier würde für euch zum Beispiel noch eine Intensivnacht zur Überwachung, was du auch angesprochen hattest, wäre hier auch nochmal extra ausgewiesen unter Intensiv Station. Mhm. Okay. Genau. Das wären hier nochmal 260 genau. Euro.
Und spannend fand ich, dass dieser Fall, obwohl der eigentlich mit der Schenkelhalsfraktur losging, aber dann sehr komplex wurde durch diese Tumordiagnose, die noch dazugekommen ist, trotzdem vom Grouping am Ende nur in Anführungsstrichen mehr erlöst hat, weil der lange gedauert hat und gar nicht, weil er kompliziert war.
Mhm. Ja, genau. Also genau, weil die DRG, wir haben es nicht geschafft, den Fall aus seiner DRG rauszubekommen,
also
mit unseren Diagnosen und Prozeduren.
Er ist nicht höher eingruppiert worden.
Genau, also ohne diese ganzen Nebendiagnosen. Mhm. Es ist zum Beispiel ein Klassiker.
Ist das dieser Case-Mix-Index? Nee, ne?
Nee, der Case-Mix-Index ist quasi die Fallschwere. Also.
Aber ist der Fall nicht schwerer geworden, dadurch, dass sie eine Schenkelhalsfraktur hatte und einen neuroendokrinen Tumor?
Aber nicht in der DRG.
Nicht DRG-mäßig.
Genau. Also ein Klassiker ist, das ist meine absolute Hass-DRG tatsächlich. Sowas haben wir auch, wir Medizincontroller und Controllerinnen, Lieblings- und Hass-DRGs. Das sind, ist die B80Z. Das sind die Kopfverletzungen, also Commotio. Und da ist es auch so, du kriegst die nicht aus dieser DRG raus. Egal, was da los ist, da musst du schon richtig viel machen, richtig viel anstellen, damit du die da rauskriegst. Das ist wirklich, ja, das ist unschön. Aber das gibt's. Das DRG-System ist eben eine Mischkalkulation. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Und die meiste Zeit bleibt man genau eigentlich, ist man genau da, wo man hingehört.
Okay, also das ist ja eigentlich tröstlich, dass man sagt, im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich.
Genau, es kommen auch oft Ärzte und Ärztinnen zu uns und sagen, Fuller, das kann doch gar nicht sein. Warum können Sie da nicht was machen? Wir haben dafür nur so wenig Geld bekommen. Und dann müssen wir auch mal sagen, es ist eine Mischkalkulation. Du kannst nicht jedes Mal genau das, deinen Aufwand treffen. Aber es ist ein Appell quasi zu sagen, wenn es kein Notfall ist. Wir haben jetzt Oma Erna mit ihrer Schenkelhalsfraktur. Jetzt stellt man fest, die schnarcht auch nachts ein bisschen. Da macht man HNO-Konsil und der stellt fest, der HNO-Arzt, sie hat eine Nasenscheidewandverkrümmung. Und sagt, ja, das wäre schon für die Oma Erna besser, weil ich habe auch gesehen, sie hat eine chronische Sinusitis auf der Seite. Dass man das gleich jetzt richtet, die ist ja eh da. Also, dass man eine Korrektur macht von der Nase. Das wird halt nicht triggern in der DRG. Das heißt, was man so ein bisschen mitnehmen kann, ist, nur medizinisch notwendige Sachen auch im Aufenthalt zu machen.
Okay, wenn dann man den Routine-Augenarzttermin auch noch damit reinzieht, macht menschlich Sinn.
Ja.
Aber finanziell wäre es geschickter, dafür einen eigenen Fall aufzumachen.
Und das ambulant zu machen, weil ich vergleiche das immer mit der First Class beim Fliegen. Mhm. Wenn du von Bremen nach Hannover fliegst, dann brauchst du eigentlich keine erste Klasse, keine First Class. Weil das geht so schnell, bis du da bist, hast du dich nicht mal angeschnallt. Und deswegen braucht Oma Erna auch keine ambulante Augenuntersuchung bei uns in der Universitätsmedizin. Das kann der Niedergelassene machen. Mhm. Und da ist es auch günstiger als bei uns. Mhm. Genau.
Okay. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch einen zweiten Fall an, weniger Fokus auf den OP legt und mehr den Fokus auf die Intensivstation.
Ganz genau. So, und zwar habe ich das nochmal simuliert.
Ist auch wieder Oma Erna.
Das ist genau.
Die hat auch wieder Schenkelhalsfraktur.
Derselbe Fall.
Aber sie kriegt eine Pneumonie und muss beatmet werden auf der Intensivstation.
Genau, ist ein Klassiker, also auch das nicht an den Haaren herbeigezogen, muss man sagen.
Soll schon mal vorgekommen sein.
Genau, und zwar habe ich ihr eine Loubert-Pneumonie gegeben, also kodiert.
Schönen Dank auch.
Sehr gerne. Ich bin wie immer ganz freigiebig. J18.1 und leider muss ich das auch für die Qualitätssicherung dazu kodieren. U6901, andernorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt. Die hat sie nämlich nicht mitgebracht. Die
also
hat sie bei uns
Hospital
bekommen.
Acquired.
Genau.
Ja.
Dann hat sie im Verlauf auch noch eine Sepsis durch Staphylococcus aureus.
Das ist die pneumogene Sepsis.
A410. Ja. Und genau hier haben wir auch noch die nosokomiale Sepsis U6981. Sepsis wird jetzt GBA oder ist jetzt GBA-richtlinienrelevant. Das ist eine Verbesserung für die Patienten, weil das, da wurde lange drum gekämpft und gerungen. Dazu kann man aber auch eine eigene Podcast-Folge machen, tatsächlich. Qualität hängt oft an den Daten. Die Qualitätsmessung hängt an den Routinedaten, die wir kodieren. Das ist sehr interessant. Septischer Schock hat sie auch noch gehabt, R57.2. Und außerdem hat sie natürlich eine akute respiratorische Insuffizienz entwickelt. Und dann?
Klinisch würde ich einfach sagen, ist eine schwere Pneumonie.
Ja.
Das ist meine einfache klinische Einschätzung, aber es sind viel mehr Items auf dem Kassenzettel.
Genau, wir haben das, wir müssen das immer noch ein bisschen genauer. Das sind jetzt alles Hinweise hier unten. Und jetzt ist die Frage, wo unser Grouping hin ist hier. Und jetzt landen wir in der I26B.
Wie lange haben wir sie beatmet? Wie lange hat das gedauert?
Wir haben sie beatmet, warte mal.
Also die Tagesanzahl steht hier unten, sind auch 27 Tage. Also die
so lange haben wir sie nicht beatmet.
Also die Gesamtfalldauer ist die gleiche.
Genau, und ich glaube,
das ist
ich
noch wichtig.
Hab ihr, das ist hier so unübersichtlich. Normal arbeiten wir nicht mit diesen
Wartung,
Ausdrucken.
260 Stunden.
Ja, so, genau. 10 Tage Verweildauer auf der Intensivstation habe ich ihr geschenkt.
Davon 5 beatmet. Nee, warte, 260 Stunden sind 24 Stunden. 10 Tage.
Dann doch voll 10 Tage beatmet.
Ja, bisschen über 10 Tage.
Genau. Und
also
wir hatten eine Intensivkomplexbehandlung natürlich bekommen, weil sie war ja eine Intensivpatientin, sie hat auch eine Indikation, sie war beatmet. Das
kriegt
heißt,
man nicht automatisch eine Intensivkomplexbehandlung, wenn man auf einer Intensivstation ist?
Also wenn du keine Indikation hast dafür, dann kann der MD das im Nachhinein anzweifeln und streichen.
Also Schenkelhalsfraktur, die gleichen Nebendiagnosen wie beim ersten Mal. Nur kommt jetzt dazu, dass wir sie wegen einer pneumogenen Sepsis durch Staph aureus, die nosokomial erworben ist, 10 Tage und ein bisschen beatmet haben.
Genau. Und wir haben eine Kodierung, einen Code für die intensivmedizinische Komplexbehandlung. Und zwar 553 bis 828 Aufwandspunkte.
Okay, das ist interessant, weil das eben jetzt eine ganz andere DRG ist. Und das ist jetzt eine intensivmedizinische DRG und
genau.
Nicht mehr eine, was für das andere war, eine Knochen-DRG.
Genau.
Ja.
Und jetzt sind wir im Bereich I26B, intensivmedizinische Komplexbehandlung, über 588 Aufwandspunkten. Aber bei Krankheiten und Störungen im Muskel, Skelettsystem und Bindegewebe. Das heißt, das ist schon noch so unterkategorisiert jetzt.
Bevor du die Zahl sagst, sage ich nochmal die alte Zahl.
Ja.
Die für den Fall ohne Beatmung waren 17.000 Euro. Und für den Fall mit Beatmung steht hier 45.000 Euro.
Genau, und wir hatten ohne die obere Grenzverweildauer, ohne die Zuschläge waren es 7.700. Ja. Was dir jetzt vielleicht auffällt, wir haben jetzt keine oberen Grenzverweildauer-Zuschläge mehr. Warum ist das so?
Das weiß ich nicht.
Weil sich die obere Grenzverweildauer ändert, je nach DRG. Die ist DRG individuell.
Das heißt, für intensivmedizinische Komplexbehandlung gibt es keine obere Grenzverweildauer?
Doch, es gibt für diese DRG auch eine obere Grenzverweildauer, aber die ist halt viel höher als in der I47B. Ist ja auch nachvollziehbar, weil wenn du schon 10 Tage Beatmung hast und so weiter und so fort, dann...
Dann muss die länger sein als 10 Tage, ja.
Genau.
Ja.
Genau. Und jetzt sind wir haben keinen oberen Grenzverweildauerzuschlag, weil wir sind in der Verweildauer und sind bei einem Gesamterlös von 45.464 Euro.
Das ist richtig viel mehr. Ich muss noch mal ein Stück zurückspringen.
Ja.
In der DRG, I26B, die hieß ja intensivmedizinische Komplexbehandlung mit mehr als 588 Aufwandspunkten. Wo kommen die Aufwandspunkte her? Was sind Aufwandspunkte? Ist es das, was ich jede Nacht um Mitternacht mit meinem TIS und mit meinem TIS dokumentiere?
Genau, es gibt TIS und es gibt SAPS. Und ursprünglich war das mal ein Instrument, um Sterblichkeitswahrscheinlichkeit zu monitoren. Und man hat dann festgestellt, dass es sich gut eignet, um den Aufwand abzubilden, der dann eben übersetzt wird in Geld. Wir haben manchmal Intensivpatienten, die ein hohes Risiko für was auch immer haben und überwacht werden, aber an denen nicht viel gemacht wird. Keine Beatmung. Die haben ja wenig Aktionen auf oder außerhalb der Intensivstation, also Transporte und sowas. Und dann haben die einfach wenig Punkte. Die liegen lange auf der Intensivstation, haben wenig Punkte.
Ich habe gerade nochmal, oder ich habe mir gerade die Frage gestellt, wofür eigentlich TIS steht.
Mhm.
Weißt du es auswendig? Ich habe es nachgeguckt.
Weiß ich nicht mehr.
TIS ist der Therapeutic Intervention Scoring System.
Das ist was Medizinisches. Das ist nichts aus der Ökonomie eigentlich ursprünglich.
Ja. Und da werden halt Leistungen erfasst, die man auf der Intensivstation oder die man eben erbracht hat. Sowas wie Beatmung, mehrere Katecholamine gleichzeitig.
Mhm, genau.
Viel Flüssigkeitsinfusion.
Über 5 Liter.
IV-Zugang. Mhm. Links, also pulmonales Katheter oder Vorhofkatheter. Dialyse, intrakranielle Druckmessung, Behandlung von Azidosen oder Alkalosen, wenn sie metabolisch sind, spezielle Interventionen wie Tracheotomien und Aktionen außerhalb der Station, sowas wie Operationen und Diagnostik. Und das gibt Punkte pro Tag und die sammelt man dann hier in dem Fall über diese 10 Tage, addieren die sich dann einfach auf und erzeugen dann damit die intensivmedizinische Komplexbehandlungs-DRG.
Genau.
Und deswegen macht es total Sinn, auch wenn es nervig ist, das um Mitternacht zu machen, das genau zu machen, weil man damit möglicherweise in eine interessante DRG fällt und die Erlössprünge für intensivmedizinische Komplexbehandlung sind, glaube ich, erheblich.
Ja, das kann man so sagen. Also manchmal fehlt einem ein Punkt, um 20.000 Euro eine Grenze zu erreichen.
Das ist auf keinen Fall der Aufruf, da zu mogeln, das ist der Aufruf, vernünftig zu dokumentieren.
Genau.
Man muss sich ja nichts wegnehmen lassen. Es wäre ja schade, wenn man das verliert, wenn es mit wenig Aufwand korrekt abzurechnen ist, weil man hat das ja wirklich erbracht, diese Leistungen. Und dann kann man die ja auch fair erlösen lassen.
Und durchs PDMS werden ja schon viele Punkte automatisch erfasst. Mhm. Also zum Beispiel der höchste Blutdruckwert oder der niedrigste oder der höchste Puls oder so, also Herzfrequenz.
Wobei, das ist der SAPS-Score.
Genau, das ist SAPS, das ist nicht TIS, aber das ist natürlich super relevant. Und
weißt du, wofür SAPS steht?
Weiß ich auch nicht mehr, nee.
Das ist der Simplified Acute Physiology Score.
Ja, und das ist der, den man benutzt, um die Sterblichkeit vorherzusagen.
Ja.
Manche Systeme zeigen das nämlich noch. Das ist ganz gruselig, da sieht man dann Sterblichkeitsrisiko 80% innerhalb der nächsten 24 Stunden.
Ja, das ist richtig schlimm.
Mm.
Und die Aufwandspunkte errechnen sich aus der Summe der täglichen SAPS-2-Punkte und der TIS-Punkte.
Mhm, genau, die werden alle zusammengerechnet. Und was bei den SAPS-Punkten ganz oft falsch gemacht wird, ist der Aufnahmegrund. Also es gibt auch schon Punkte, einfach nur, weil der Patient da ist. Also ungeplant oder geplant. Und ungeplant gibt halt Punkte. Oder ob er ein Malignom hat in der Eigenanamnese oder eine HIV-Erkrankung. Und das wird oft einfach, da wird dann nicht drüber nachgedacht, da werden dann einfach immer 0 Punkte angeklickt. Aber da du sammelst jeden Tag so viele Punkte über diese Parameter, das ist total wichtig, dass man die auch richtig scored.
Okay, kannst du mir das nochmal erklären? Weil ich da auch manchmal dran hänge. Wenn wir zum Beispiel einen Patienten aus einer Beatmungs-WG kriegen, der ist einfach tracheotomiert, schon seit 45 Jahren und braucht jetzt eine Zahn-OP. Und das Beatmungsheim sagt, okay, der ist nachts eben an einem Beatmungsgerät, das heißt, der muss auf eine Beatmungsstation und das ist in dem Fall für MKG unsere Station.
Mhm.
Der kommt und soll am nächsten Tag operiert werden. Warum auch immer.
Mm.
Keine Same-Day-Surgery.
Mm.
Ist es dann eine geplante Aufnahme?
Mm.
Eine geplante Operation, auch wenn die erst am nächsten Tag möglicherweise mehr als 24 Stunden später stattfindet?
Ja. Also
es gibt medizinische Aufnahmen, es gibt ungeplante Operationen und es gibt geplante Operationen. Zumindest sind es das, die in dem Dropdown-Menü in unserem PDMS-System, das, was mir vorgeschlagen wird, was ich aussuchen
kann. Genau, das ist auch exakt das, was es gibt, ja. Also so einen Patienten, muss man sagen, der hat gar keine Indikation für eine Intensivstation. Also den dürfen wir eigentlich gar nicht scoren, weil der hat da nichts verloren. Der wird wahrscheinlich Punkte zusammenkriegen, aber diese Patienten auch Es gibt sogar Urteile, da wurde die komplette Beatmung gestrichen von solchen heimbeatmeten Patienten, weil man die Beatmungsparameter genauso gelassen hat, wie die letzten 40 Jahre waren, weil der Patient damit gut gefahren ist. Und dann hat der MD gesagt,
was habt ihr eigentlich gemacht?
Wir streichen euch diese Stunden. Der war ja nur bei euch, weil auf eurer Normalstation keiner das Gerät bedienen kann. Und so ist es ja auch, genau so. Deshalb, White Coding und richtiges Abrechnen, also steht immer im Vordergrund. Wir machen auch kein Downcoding, ja. Also wir werfen kein Geld weg, aber wir machen White Coding. Und zum White Coding und zum richtigen Abrechnen gehört auch, dass man nicht Leistungen abrechnet in Bereichen, wo einem gar kein Geld zusteht, weil der Patient nicht in der Indikation ist.
Mhm.
Das ist dann unsere Organisationssache, was wir denn da hinlegen. Genau.
Okay. Und damit haben wir versucht zu, wie nennen wir das, wie intensivmedizinische Komplexpauschalen funktionieren?
Ja, das ist noch viel komplexer, wie die funktionieren. In den letzten Jahren noch komplexer geworden, als die, es kam ein neuer Code hinzu. Es gibt eine intensivmedizinische Komplexbehandlung und eine aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung mittlerweile. Die aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung dürfen nur Krankenhäuser erbringen, die bestimmte Grundvoraussetzungen mitbringen in ihren dauerhaften Strukturen. Und es ist anspruchsvoller und wir erfüllen die zum Glück. Und deswegen dürfen wir die aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung abrechnen und das im Zusammenspiel mit der Beatmung oder mit ECMO oder mit Prozeduren, zum Beispiel herzchirurgischen Prozeduren, aber auch anderen Prozeduren, ist ganz relevant. Also man kann auch nicht sagen, dass man immer in so eine IDRG kommt, intensivmedizinische Komplexbehandlung, sondern wir kommen auch ganz oft, gerade bei euch mit den ARDS-Patienten, in eine ADRG. ADRGs sind die klassischen Beatmungs-Intensiv-DRGs. Ich würde noch hier, wenn du magst, einmal nachgucken, wo wir jetzt landen, was die Anästhesie betrifft. Also wir können sagen, wir haben weiterhin nur einmal Narkose gemacht.
Aber wir haben 10 Tage Intensivmedizin gemacht.
Genau. Wir wissen ja aber, die Intensivmedizin wird extra ausgewiesen. Ich glaube, wir können es auch hier sehen. Also die Intensivstation, für die haben wir jetzt 14.000 Euro.
Von 45, ja.
Genau, vorhin hatten wir irgendwie 285 oder sowas. Ja. Und für die Anästhesie haben wir jetzt für den ärztlichen Dienst 755, für den MTD, also die IATAs zum Beispiel, haben wir 530 und insgesamt landen wir bei 1.858 Euro.
Obwohl es trotzdem nur diese eine Narkose war.
Genau.
Weil der Anteil, also der Anästhesieanteil ist dann prozentual vom Gesamterlös. Und weil der Gesamterlös hier höher ist, ist auch der Anästhesieanteil dann höher.
Genau.
Ja.
Das muss nicht immer so sein. Also es kann auch sein, dass man in eine DRG triggert, wo Anästhesie nicht so hoch bepreist ist. Das kann passieren. Aber hier in dem Fall ist es jetzt so. Es ist eben so, der Grupper weiß halt nicht,
die Intensivmedizin zur Anästhesie gehört oder nicht.
Der Grupper weiß schon, an welchem Tag haben wir die OP gemacht. Dann war wahrscheinlich auch die Narkose. Und an welchem Tag haben wir mit der Beatmung begonnen. Also das übermitteln wir schon.
Mhm.
Aber wann zum Beispiel die Oma Erna die Pneumonie hatte, weiß der Gruppe auch nur ungefähr, nämlich mehr als 48 Stunden nach der Aufnahme haben wir mit der Nebendiagnose mitgegeben.
Mhm.
Aber sonst, zum Beispiel wann die Sepsis war und so, das weiß der Gruppe halt nicht. Der Gruppe weiß, der Fall war jetzt viel aufwendiger und dann ist es im Durchschnitt auch kostenintensiver für die Anästhesie. Ist mehr Anästhesieeinsatz dahinter. Und das ist eben diese Mischkalkulation. Ihr werdet auch mal Fälle haben, wo ihr sehr, sehr involviert seid und am Ende stehen in der DRG-Matrix 300 Euro.
Mhm.
Und also ich habe noch mehr Kalkulationen mitgebracht. Ich glaube, das schaffen wir jetzt gar nicht mehr alles, aber was auch interessant ist, Revision. Wir haben ja gesagt, Oma Erna, wenn die in die Lier hat und aus dem Bett fällt oder aufsteht und stürzt und die Prothese bricht aus, dann haben wir eine Revisions-OP. Und da gibt es so einen verrückten Sachverhalt, den auch kein Medizinkontrolleur oder Medizinkontrolleur, mit dem ich mich unterhalten habe, kann das verstehen, dass das so ist. Das ist aber schon lange so. In jedem Jahr wird das DRG-System neu kalkuliert. Wir warten immer darauf, dass sich es ändert, aber es bleibt immer gleich. Wenn du eine Reversionsoperation machst und machst dann noch eine geriatrische Komplexbehandlung, dann wird der Fall sogar billiger. Also in den meisten Fällen, weil er dann von einer unfallchirurgischen eDRG in eine geriatrische DRG kommt. Und dann triggert nur noch diese geriatrische Komplexbehandlung. Das heißt, du hast noch 14 bis 21 Tage mehr Aufwand.
Okay.
Und hast dann noch 100 Euro weniger Geld am Ende. Und das
ist, wenn meine Frau beim Supermarkt sagt, du hast vergessen, die Payback-Punkte einzulösen. Oder du hast einen Coupon eingelöst und damit.
Ja, das ist schwierig jetzt. Wie könnte man das? Nee, du hast eigentlich, was hast du gemacht? Ich war mal in den USA in so einem Premium-Outlet und da war ich bei Levi's und habe da eingekauft und dann haben die mir gesagt, wenn du für $50 noch was kaufst, kriegst du $100 Rabatt.
Buy one, get one, genau. Wenn du drei für zwei, nimm doch noch zwei Hosen mehr. Ja, wenn du mehr kaufst, kannst du auch mehr sparen.
Ja, aber das fand ich so absurd. Noch für $50 mehr und dann kriege ich $100 Rabatt. Also ich krieg quasi $50 dann
runter,
obwohl ich noch mehr gekauft habe. Genau, so kann man es ungefähr vergleichen. Also es gibt solche Situationen eben bei den DRGs und auch das ist eine Mischkalkulation. Es ist aber auch deutschlandweit so, dass wenn die Leute auf ihr Budget gucken und dazu sind sie ja angehalten, dass sie wirtschaftlich arbeiten, auch innerhalb ihrer Fachabteilung, nicht nur innerhalb des Krankenhauses, dann schluckt man natürlich schon, wenn man sieht, okay, nochmal 3 Wochen Behandlung und das ist medizinisch auch wichtig, notwendig für die Patientin, aber dann kriegen wir noch 100 Euro weniger für den ganzen Aufwand. Es ist halt so, man kann es halt so gar nicht richtig betrachten, weil das ist so eine isolierte Betrachtung dann von einem Sachverhalt. Aber so funktioniert halt das System nicht.
Kannst du mir noch Zusatzentgelte erklären?
Mhm.
Das ist ja auch was uns auf der Intensivstation manchmal oder eigentlich gar nicht so selten betrifft, dass so eine Flagge auftaucht, Achtung, Zusatzentgelt.
Mhm. Ja, sehr gerne. Also das hatte ich am Anfang nicht erwähnt. Das ist etwas, was das System noch komplizierter macht, aber es ist gehört dazu. Also es gibt sogenannte Zusatzentgelte, ZE abgekürzt, und zwar einmal bepreist und einmal unbepreist. Das heißt, es gibt einen Katalog, da kannst du Preise nachschauen für bestimmte Zusatzentgelte. Und dann gibt es Zusatzentgelte, die haben nach der Abkürzung ZE immer das aktuelle Jahr als Bezeichnung.
Mhm.
Daran erkennt man, dass es ein unbepreistes Zusatzentgelt ist. Das ist quasi nicht vorgegeben durch das INEC, sondern das ist, wird verhandelt vor Ort in der Budgetverhandlung mit den Kostenträgern. Und das ist zum Beispiel bei euch relevant im Bereich Weaning. Es gibt einen OPS-Code für das prolongierte Weaning. Da ist es vielleicht nicht ganz so relevant, aber bei Medikamenten, für die du Kosten hast von 10.000, 20.000 Euro, ist es schon relevant, weil das geht natürlich total auf die Liquidität.
Das heißt, das Zusatzentgelt, machen wieder die Supermarktallegorie. Mhm. Am Ende kommt der Kassenzettel mit der DRG-Überschrift daraus. Aber wenn ich im Supermarkt aus irgendeinem Grund eine teure goldene Uhr noch gekauft habe, warum es auch immer die da gab, wirklich super teuer ist, dann kann ich das unabhängig von dem DRG-Erlös noch zusätzlich auf den Kassenzettel schreiben.
Genau, es wird dir dann auf den Kassenzettel geschrieben. Man könnte es vielleicht umgekehrt sagen.
Nicht den Grill gleich mitkaufe.
Ja, also angenommen, wir würden sagen, du bekommst hier in der UMG ein Grundgehalt.
Ja.
Dafür, dass du jeden Tag zur Arbeit kommst. Und dann gibt es noch Dinge, die du extra machst. Zum Beispiel machst du Dienste. Rufbereitschaft zum Beispiel. Und angenommen, wir hätten jetzt keinen Tarifvertrag, sondern jeder Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitnehmern müssten sich Rufbereitschaftsdienste extra verhandeln mit dem Arbeitgeber. Dann könnte man das so vergleichen. In der Zeit, wo du nicht verhandelst, bekommst du nur 6 Euro pro Stunde.
Mhm.
Obwohl deine Kosten, also für einen ausgebildeten Menschen wie dich, viel, viel höher sind. Und erst ab dem Moment, wo du das verhandelt hast für dieses Jahr, für das gültige Abrechnungsjahr, bekommst du dann auch den verhandelten Preis.
Mhm. Okay.
Genau. Und das ist sehr aufwendig. Also man würde ja denken, naja, DRGs, das ist alles festgelegt. Da muss man ja nicht mehr mit Kostenträgern jetzt ins Gespräch gehen, was wir wie abrechnen. Aber es gibt schon viele Dinge, die noch extra verhandelt werden müssen. Dann werden natürlich auch die, also wir haben einmal die unbepreisten ZEs, die man verhandelt. Die anderen muss man nicht verhandeln. ECMO ist zum Beispiel auch etwas, was man verhandelt. Es gibt zum Beispiel online, frei zugänglich von vielen Krankenhäusern, die Krankenhausentgelttarife. Da kann man das auch nachgucken. Zum Beispiel von der Charité. Da ist jetzt auch der neue Krankenhausentgelttarif veröffentlicht. Da kann man genau sehen, für wie viele Tage, wie lange man wie viel Geld bekommt pro Tag. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die ist sowas Ähnliches wie ein Zusatzentgelt und die heißt NUB, also NUB, neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
Mhm.
Und das können Medikamente sein, das können aber auch Verfahren sein. Also zum Beispiel gibt es häufig so von Medizintechnikunternehmen neue Katheter oder Sonden oder ganz kleine Herzschrittmacher, sowas in der Form, Stents, die quasi noch nicht, also die neu auf dem Markt sind, die noch nicht etabliert sind, die aber eine Zulassung haben zum Medizinprodukt und wo auch die Indikation unstrittig ist.
Das ist auch bei Chemotherapeutika, mhm, ist mir das auch aufgefallen.
Genau,
ne?
Genau, ja. Aber auch bei anderen Medikamenten. Also ja, es gibt es, ist ganz vielfältig und da ist es so, dass man da für einen extra Antrag stellen muss beim INEC und so eine Uniklinik, die hat wahnsinnig viele hunderte Anträge, NUB-Anträge und erst wenn du einen Status 1 dafür bekommen hast, das heißt, es ist eine Indikation da, so wie du es beantragt hast für den Sachverhalt und es hat auch eine Zulassung und so weiter und so fort, da spielen verschiedene Dinge mit rein, erst dann darfst du das mit den Kostenträgern verhandeln. Also du bekommst noch kein Geld, wenn du NUB-Status 1 hast. Das bekommst du immer Ende Januar mitgeteilt, welche deine Anträge in Status 1 bis 4 haben. Und die Status 1-Anträge darfst du dann verhandeln. Da ist zum Beispiel jetzt interessant, das haben vielleicht auch viele mitbekommen, mit den Alzheimer-Prophylaxe-Medikamenten oder die eben die Erkrankung stoppen. Die sind zugelassen, haben aber nur, ich glaube, einen NUB-Status 4 bekommen. Das heißt, wir können es nicht verhandeln stationär. Und das ist vielleicht auch etwas, was man nicht unbedingt stationär machen muss, wenn der Patient keine Anaphylaxie nach der Gabe bekommt.
Ja.
Genau. Also Zusatzentgelte sind sehr, sehr relevant, weil besonders, dass wir sie gut dokumentieren. Also es ist ganz wichtig, dass ihr immer genau aufschreibt, wie viel Milligramm von welchem Pilzmedikament und so weiter und so fort, mhm, ihr gegeben habt. Weil das häufig Milligramm genau abgerechnet wird. Da gibt es dann so Korridore, die abgerechnet werden. Und das sind echte Kosten. Und die sind eben nicht mit in der DRG drin, weil man sagt, das bekommen manche Patienten eben und andere nicht. Und das kann man nicht gut mitkalkulieren. Deswegen ist es extra. Echter Erlös gegen echte Kosten im Fall. Fallbezogen.
Okay. Zusatzentgelte.
Ja. Und NUB-Entgelte. Mhm. Genau.
Das ist richtig kompliziert. Und ich
ja,
bin richtig froh, dass ich außer Medizin mich da eigentlich kaum drum kümmern muss.
Um Doku, um gute Doku.
Genau. Und mit der Doku, das ist der, glaube ich, der Vorteil von so einem großen Krankenhaus wie diesem, dass es dann eben Profis gibt, die sich aus meiner Doku die kaufmännischen Daten dann besorgen. Und das vernünftig dann dokumentieren oder kodieren. Was haben wir noch für Themen? Fällt dir noch was ein?
Ja, es gibt natürlich noch dieses riesengroße Themenfeld der Ambulantisierung, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen too much.
Ja, ich glaube, über das Thema Ambulantisierung oder ambulante Narkosen müssen wir sowieso nochmal eine extra Folge machen. Dann wär's auch sinnvoll, da nochmal über das Kaufmännische dazu zu.
Wir haben fast, ich habe mal nachgeguckt, wir haben fast 20 ambulante Abrechnungsarten. Ihr merkt das in der Erbringung nicht immer so. Mhm. Weil,
ich glaube gar nicht.
Ja, genau, weil sich das häufig erst am Ende stellt sich raus, in welche Abrechnungsart geht der Fall, aber ihr macht eine Narkose bei einem ambulanten Patienten.
Ja.
So, ob das jetzt ein Selbstzahler ist, das ist vielleicht manchmal noch wichtig für irgendwelche Wahlarztverträge, aber ansonsten, ob das ein BG-Fall ist, ein AOP-Fall, ein Hochschulambulanzfall, ist dann erstmal nicht so relevant. Mhm. Aber Fallsteuerung in diesen Bereichen ist sehr relevant, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich eine AOP-Leistung erbringe, wo ich wirklich auch Narkosen und die Überwachung gut vergütet bekomme. Oder ob die Chirurgin zum Beispiel jetzt entscheidet, dass man den Patienten operiert und weil man den nicht in AOP operieren kann, weil das nicht abrechenbar ist, diese eine Operation, macht man das als Hochschulambulanz, wo ich als Anästhesie fast gar kein Geld bekomme. Das ist schon steuerungsrelevant. Und ich glaube, da ist auch ein sehr großes Potenzial, das man auch nutzen muss in den nächsten Jahren, dass man fachabteilungsübergreifend zusammen die Fälle so steuert, dass es eben auch auskömmlich ist.
Mhm.
Also nicht, dass wir uns da eine goldene Nase verdienen, das ist geht sowieso nicht, aber dass wir eben auch nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen und anästhesiologische Fachärzte für Leistenhernien-OPs einsetzen oder gut, die sind noch über AOP vergütet, aber ich sag mal für andere OPs, die am Ende 150 Euro Hochschulambulanzpauschale bringen, das, so kann man nicht mehr arbeiten. Früher als noch so mehr Geld im System war, mehr Puffer.
Hat das besser geatmet und dann, ja.
Ja, genau. Aber eigentlich konnte man sich das da auch schon nicht leisten. Aber es war irgendwie noch Puffer da. Genau, aber es ist ein Zukunftsthema auf jeden Fall. Also auch ambulante Anästhesie, Riesenthema, weil natürlich die Leute, für die ihr Leistung erbringt, also indirekt, also für die Patienten macht ihr das ja eigentlich, aber für die Chirurgin und Chirurgen.
Vierecksbeziehung.
Genau, in dem
Wer
Fall.
Ist eigentlich unser Kunde? Das ist unsere Managementfrage.
Ja. Genau, also ihr habt gleich mehrere Stakeholder quasi.
Ja.
Da ist es natürlich, wird es jetzt immer relevanter, ne? Weil wir natürlich auch innovative Dinge ausprobieren, MVZ als Krankenhaus etablieren, ja. Kooperationen mit Praxen, um dort zu operieren und so. Das sollte man schon auch nicht nur im Hinterkopf haben, sondern jetzt angehen tatsächlich.
Spannend. Jetzt hast du das Wort Zukunft gesagt.
Ja.
Und das ermöglicht mir die Frage mit dem Blick in die Glaskugel. Es gibt gerade eine neue Bundesregierung und Herr Lauterbach hat aber so in den letzten Zügen noch dafür gesorgt, dass es demnächst Veränderungen im Gesundheitssystem geben wird. Hast du schon eine Idee, wo es hinführen kann, in ganz groben Zügen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil die Details werden wir erst besprechen können, wenn sie da sind?
Mhm. Also die, was er jetzt gemacht hat, also er hat ganz viele Sachen gemacht, nicht nur in der Krankenhausfinanzierung für den stationären Bereich, aber auch dort. Und Qualität der Leistungserbringung ist ihm auch wichtig, also dass Leistungen dort gemacht werden, wo sie häufig gemacht werden. Zum Beispiel Pankreasoperationen, dass sie nicht mehr an Krankenhäusern gemacht werden, die nur 10 Stück im Jahr machen. Und das will er so verhindern oder hat er so konstruiert, dass es sogenannte Leistungsgruppen zusätzlich gibt zu DRGs. Das heißt, du musst Leistungsgruppen beantragen, um sie zu bekommen. Zum Beispiel allgemeine Chirurgie ist eine Leistungsgruppe. Für Anästhesie gibt es keine Leistungsgruppe, das ist quasi immer indirekt. Und du musst Kriterien erfüllen, sonst kannst du das nicht beantragen. Mhm. Du brauchst eine gewisse Ausstattung medizinisch, an Geräten und so weiter, also Personal auch. Und dann kannst du das beantragen und dann bekommst du vom Land diese Leistungsgruppe zugeteilt mit einer gewissen Fallzahl, die du auch schaffen musst. Und andere Krankenhäuser bekommen diese Leistungsgruppen eben nicht, was dazu führt, dass sich Leistungen punktuell dass die punktuell stattfinden.
Mhm.
Also, dass wir nicht zig Krankenhäuser nebeneinander haben. Im Ruhrgebiet ist das zum Beispiel ja der Fall, die alle
ein ähnliches Spektrum abbilden,
genau,
sondern dass man versucht.
Genau, die 20 Fachabteilungen haben und alle, und das zweimal nebeneinander, dreimal nebeneinander. Sondern man will dann, dass jeder vielleicht nur noch 10 Fachabteilungen hat und die aber qualitativ sehr hochwertig erbringt.
Mhm.
Das war so die Idee. Und man will halt so eine Art Vorhaltefinanzierung an die Leistungsgruppen knüpfen. Das heißt, man möchte den Kliniken dann auch sagen, okay, wenn du diese Leistung hier vorhältst und diesen ärztlichen Dienst und was alles dazugehört und auch teuer ist, dann sollst du dafür auch Geld bekommen, auch wenn du noch keinen Fall quasi versorgt hast. Aber das ist auch sehr umstritten und wir haben noch keine Rechtsverordnung dafür. Das heißt, das ist im KVVG, im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, festgeschrieben worden. Aber es gibt noch keine Rechtsverordnung, die das Ganze ausgestaltet. Deswegen können wir noch gar nicht so viel dazu sagen. Wir als Uniklinik werden ganz, ganz, ganz viele Leistungsgruppen beantragen, weil wir viele Fälle in ganz vielen verschiedenen Leistungsgruppen auch haben und auch schaffen. Aber für viele Krankenhäuser bedeutet das einen ganz harten Einschnitt. Also hier wird quasi Krankenhausplanung mit Krankenhausfinanzierung verbunden, fest verbunden. In NRW gibt es das jetzt schon ein bisschen länger, weil das Land NRW hat oder das Gesundheitsministerium dort hat schon früher diese Leistungsgruppen eingeführt. Und da haben ganz viele Krankenhäuser geklagt und es ist sehr viel. Also es ist ganz schwierig, weil mit den Leistungsgruppen geht kein Versorgungsverbot einher, sondern du bekommst dann...
Abrechnungsverbot.
Ja. Auch das nicht, sondern du bekommst nur keine Vorhaltefinanzierung. Und deswegen kannst du auch arbeitsrechtlich damit nicht so gut umgehen, weil du kannst ja nicht einfach, also stell dir vor, du hast eine Abteilung für HNO. Und du hast deine HNO-Ärztinnen und Ärzte und dein ganzes Personal. Du hast kein Versorgungsverbot, du hast kein Abrechnungsverbot. Dann damit hast du auch kein Argument, dass du diese Leute entlässt. Das heißt, du hast diese Kosten ja weiter. Deswegen schließen jetzt schon einige Krankenhäuser auch Abteilungen. Geburtshilfe momentan ist schon seit 2 Jahren
ein schlimm. Thema, ja.
Genau, aber jetzt auch nochmal zusätzlich. Ja, also das wird nochmal ganz viele Veränderungen mit sich bringen. Die Kodierung der Fälle, die richtige Kodierung wird nochmal wichtiger. Mhm. Ich sag mal, früher, wenn du geguckt hast, nehme ich die Pneumonie oder nehme ich die COPD und du hast einen Unterschied von 3,80 Euro gehabt, dann war das vielleicht egal. Aber jetzt ist nicht nur der DRG-Erlös egal, also ne, bei konkurrierenden Hauptdiagnosen, so nennt man das, sondern jetzt hast du ja auch noch die Leistungsgruppen. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei der eine geriatrische Komplexbehandlung machst bei so einer Hüftpatientin, bei unserer Oma Erna, dann kommst du in die Leistungsgruppe Geriatrie. Wenn du das nicht machst, bist du in der Leistungsgruppe Endoprothetik oder allgemeine Chirurgie. Das kommt wieder drauf an. Also es macht es noch komplexer, obwohl das Ziel des KHVVG eigentlich Bürokratieabbau war. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ob das was wird.
Ja.
Wenn du dir was von dem ärztlichen Personal wünschen könntest, insbesondere dem anästhesiologischen, intensivmedizinischen Personal, weil das sind die Zuhörenden, was würdest du aus einer Medizinkontrollerin-Perspektive sagen? Damit würden wir deine Arbeit erleichtern.
Also Interesse? Zum Beispiel, dass wir jetzt hier sitzen, ich finde das total toll, weil die meisten Leute sind, glaube ich, schon froh, wenn die mich von hinten sehen, so im klinischen Alltag. Interesse, Neugier und auch.
Ich bin ja froh, dass es dich gibt, weil sonst müsste ich das machen.
Ja, das stimmt.
Das ist purer Eigennutz.
Und Interesse, Neugier und auch Offenheit, mal zu hören, so auch in der Dokumentation. Wir haben ja auch Fortbildung bei euch schon gemacht. Und am Montag machen wir wieder Fortbildung, klar, zu Leistungsgruppen ganz kurz, aber einfach auch zu sagen, komm, das ist jetzt nichts Medizinisches, aber vielleicht kann ich mir da was mitnehmen. Und dann ist es meistens schon so, dass dann so Fragen entstehen und dass man dann im Austausch ist. Und für mich ist es total wichtig, das ist auch unser Anspruch als Abteilung, wir haben keinen Selbstzweck. Wenn ihr keine Patientin versorgen würdet, dann hätten wir keinen Job. Das heißt, wir sind für euch da und für die Patientenversorgung, für die Finanzierung, das alles sicherzustellen. Mhm. Und uns ist ganz wichtig, das prozessorientiert zu machen und nicht am Schreibtisch irgendwelche Sachen zu erfinden mit irgendwelchen Datentabellen, sondern dass wir halt im Austausch sind. Und das finde ich dann total super, dass dann jemand anfragt, kannst du nicht mal bei uns was zur Dokumentation erzählen? Ich habe das Gefühl, wir dokumentieren uns zu Tode, aber vielleicht nicht das Richtige. Und vielleicht können wir sogar weniger aufschreiben, aber dafür besser. Und dann ist es für alle gut. Auch für die Patientenrechtssicherheit. Ihr dokumentiert ja für die Patientin, nicht für uns. Wir nehmen das als Abfallprodukt quasi und machen daraus die DRG. Genau, aber das ist, glaube ich, so das, was das Ganze besser macht. Und wir merken das ja auch. Wir haben ja mit euch einen sehr, sehr guten Austausch. Und ich komme ja auch öfters mal in die Bereiche und arbeite vor Ort. Kann man noch vielleicht dazu sagen, dass ich eigentlich eine Pflegefachperson bin und ja. war. Und genau, das war meine Grundausbildung. Und das passiert nicht mit allen Bereichen, weil nicht alle so offen sind. Oder manche sagen, sie sind offen, aber wenn man dann vor Ort ist, dann wollen sie doch nicht, dass Transparenz da ist. Und da würde ich mir wünschen, dass man Verwaltung und LeistungserbringerInnen nicht so getrennt sieht, sondern wir sind ja für euch da und wir wollen ja quasi das Beste draus machen. Alles im legalen Rahmen, ist ganz klar, White Coding, richtig abrechnen, auch beraten, genau, das fände ich super, wenn wir das in noch mehr Bereichen hinbekommen würden.
Das war eine sehr freundliche und diplomatische Antwort, die mir aber eine Nachfrage aufdrängt.
Ja.
Welcher Dokumentationsfehler geht dir am meisten auf den Zeiger?
Ja.
Wo du sagst, oh, nicht schon wieder.
Ja. Also,
wo du sagst, da rollst du jedes Mal mit den Augen, weil es schwierig abzustellen ist und du verstehst nicht, warum.
Also ressourcenorientierter Quatsch, ne? Also es wird so häufig aufgeschrieben, was die Patienten alles können. Also ich sag mal auch normale Dinge, dass ich jetzt in der Logopädie Fortschritte aufschreibe oder in der Beatmung, das ist ja ganz klar. Aber manchmal liest man Akten, Tagesverläufe, da steht nur drin, was alles super ist. Da stehen aber keine Probleme drin. Und genau aus dem Problem machen wir Diagnosen. Mhm. Wenn man dann später mit den Menschen spricht, die Patienten versorgt haben, dann wird ganz häufig gesagt, ja, aber da war noch das und das. Und dann sage ich, aber wo ist es denn?
Ja.
Also ich kann es halt nicht sehen. Und das ist auch zum Beispiel im Bereich Haftung, ne, man muss sich nicht selbst belasten, aber du schreibst diese Doku ja für die Patientin und für die Menschen, die die Patientin nach dir versorgen.
Ja.
Und da sollten dann schon die Probleme drinstehen. Viele Sachen haben sich durch digitale Dokumentation erledigt. Zum Beispiel unleserliche Doku. Da hatte ich so ein schönes Beispiel bei euch in der Besprechung. Wir haben ja noch Abteilungen, die haben Papier. Und da gab es dann eine Anordnung vom ärztlichen Dienst. Dann hat eine Pflegekraft drunter geschrieben, ich kann das nicht lesen, was soll es bedeuten? Die nächste Schicht hat drunter geschrieben, ich kann das auch nicht lesen, was soll der Quatsch? Also wo du gedacht hast, was ist hier los? Ja, ich konnte es auch nicht lesen. Ja. Also die Kolleginnen hatten schon recht, aber ob das so der richtige Weg ist, zweifelhaft. Das ist in den meisten Abteilungen nicht mehr das Problem. Das war früher eigentlich das größte Ärgernis, dass man es einfach nicht lesen konnte.
Ja.
Und mittlerweile ist es wirklich einfach dieses sehr ressourcenorientierte und dass viele Dokumente einfach viel zu spät kommen. Also Entlassbriefe, gerade bei verstorbenen Patienten ist es ein Klassiker.
Ja.
So nach dem Motto, der braucht dann ja nicht mehr den Brief, da kann ich mir Zeit lassen. Das verzögert sehr die Abrechnung und da telefonieren wir sehr viel hinterher. Jetzt nicht bei euch unbedingt im Bereich, aber in anderen Bereichen ist es wirklich 3 Monate oder so, das ist einfach zu lang. Also Dauer und das nicht eben knackig, dass dokumentiert wird, was jetzt noch das Problem ist.
Nicht prägnant genug.
Ja, genau.
Wenn man aus dem ärztlichen oder pflegerischen Dienst kommt und jetzt vielleicht mit dieser Episode gemerkt hat, es ist doch gar nicht so uninteressant und ich möchte mich damit weiter beschäftigen, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich mich fortbilden, beteiligen, um mehr über die kaufmännischen Aspekte, das Medizincontrolling, Codierung zu lernen?
Ja, also
hast du einen Tipp?
Das kommt jetzt darauf an, in welchem Umfang du das für dich quasi weiterverarbeiten möchtest. Also wenn du sagst, für mich ist ganz klar, ich will weiter Patientinnen und Patienten versorgen, aber ich möchte gerne mehr darüber wissen, dann bieten wir Fortbildung an. Unsere Codier-Expertin und unser Codier-Kompetenzteam bietet das an. Wir haben standardisierte Fortbildungen, auch fachspezifisch.
Die sind jetzt aber UMG-intern.
Genau, die sind UMG-intern.
Das ist nicht, wenn jetzt jemand aus Berlin den Podcast hört, kann der nicht Dalila anrufen und sagen, kann ich mit zuhören.
Ja, dann genau, könnten wir versuchen, eine Möglichkeit
zu finden. Größeren Hörsaal zu finden.
Genau, könnten wir versuchen. Es gibt Anbieter auf dem Markt, die auch Schulungen anbieten. Gut ist es immer, wenn das Haus intern ist, weil wir gucken, zum Beispiel, ich habe bei euch Dokumentationsfortbildung gemacht, da habe ich mir vorher unzählige Akten angeguckt, habe die genau danach gescreent auch. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn du es intern machst, kannst du es immer ganz individuell machen und dann profitiert man. Was wir auch anbieten, jetzt intern, kann man aber auch von extern machen, da muss man nur so eine Schweigepflichtserklärung, Hospitationsvertrag unterschreiben, ist bei uns zu hospitieren. Wir hatten das schon, dass zum Beispiel Pflegekräfte von der Intensivstation bei uns waren und richtig viel mitgenommen haben. Also ich erinnere mich an einen Mitarbeiter, der hat gesagt, ich habe hier in einer Stunde so viel gelernt. Der war total geflasht davon. Er hat gesagt, er hat so viel jetzt besser verstanden und es hat jetzt so viel mehr für ihn. Ergibt es einen Sinn, dass er Dinge dokumentiert und er hadert auch nicht mehr damit. Er macht es jetzt einfach. Das fand ich total schön. Also das bieten wir auch an. Halbe Tage, ganze Tage, zwei Tage. Auch zu bestimmten Terminen auch einfach mal mitzukommen. Also wir bieten zum Beispiel bei uns intern an, im Geschäftsbereich, einen sogenannten Ausrichtung- und Ziele-Termin. Das ist vergleichbar mit eurer Montagsbesprechung, nur dass wir das einmal im Quartal machen, dafür anderthalb bis zwei Stunden. Und da machen wir Fortbildung für die Mitarbeitenden und auch besseres Kennenlernen. Zum Beispiel Anästhesie hat sich da auch schon mal vorgestellt und hat da einfach eine Dreiviertelstunde, glaube ich, erzählt, was ihr macht. So, und die Mitarbeiter, das war so toll, weil die haben das dann auch besser verstanden und haben auch mehr so ein Commitment nochmal gehabt, anstatt jeden Tag nur in ihr Büro zu gehen, haben die gewusst, was passiert denn mit den Patienten, die sie abrechnen, die ihr versorgt habt. Das war total gut und da laden wir auch öfters mal Abteilungen ein. Jetzt kommt zum Beispiel die Zahnmedizin zu uns und wir verknüpfen das dann auch so ein bisschen und da können auch Interessierte dazukommen aus dem Haus.
Also sprecht eure Medizincontroller, Medizinkontrollerinnen an und vernetzt euch mit denen in beide Richtungen auf euren Stationen.
Die Fachkräfte ansprechen, weil davon gibt es viel mehr als von Medizinkontrollern, davon gibt es nicht so viel. Genau, wir haben auch einen Newsletter, UMG-weit verteilen wir den von unserem Geschäftsbereich. Da schreiben wir auch Neuerungen rein, Gesetzesänderungen, was wir als Geschäftsbereich machen. Und wenn man im Bereich Codierung zum Beispiel arbeiten möchte oder Medizincontrolling, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Ich empfehle immer eine Hospitation vorher, sich das mal anzugucken. Ist in jedem Haus auch anders, kein genormter Beruf. Und mal zu schauen, ist das was für mich? Und dann kann man eine Codierausbildung machen. Da gibt es unterschiedliche Angebote von, ich glaube, 5 Tagen bis 3 Wochen, online oder vor Ort. Und dann die Codierpraxis ist das halt das Entscheidende. Ja. Also wenn du eine Codierausbildung hast, kannst du nicht alles codieren.
Ja.
Das ist
bloß wenn man einen Angelschein hat, kann man noch nicht angeln, ja.
Genau, ja. Genau. Und ansonsten mal gerne ansprechen. Also ich glaube, die meisten Medizinkontrolleure und Codierfachkräfte freuen sich wirklich über Interesse, ehrliches Interesse und über diese Vernetzung und den Austausch. Genau. Und auch für den ärztlichen Dienst, wenn man kann zum Beispiel bei uns die Position, es wird jetzt, glaube ich, nicht extra vergütet oder so, aber wenn man DRG-Beauftragter der Abteilung ist, dann bekommt man von uns auch kostenlose Fortbildungen, DRG-Roundtables und so weiter und so fort. Und ja, wenn man da Interesse hat, so eine Funktion in seiner Fachabteilung zu übernehmen.
Cool. Dalila?
Ja, Ingmar?
Ich glaube, ich habe mit Blick auf die Fragen, die ich dir stellen wollte, die wichtigsten Sachen, glaube ich, alle gefragt. Wir haben auch uns richtig lange unterhalten und ich glaube, man muss gar nicht viel rausschneiden.
Oje.
Das wird ein langer Podcast.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch okay. Ich fand es super interessant. Vielleicht schaffe ich es, noch ein witziges Lied daraus zu komponieren, zu lassen mit einer geheimen AI. Du hast den Teaser schon gekriegt. Mal gucken, was ich aus dem Transkript mache. Ja, und ich glaube, dann hören wir an der Stelle auf, oder? Sei denn, dir fällt noch was ein, was du noch loswerden möchtest?
Nee, was mir eben nur so bewusst geworden ist, dass das System ist so komplex und es gibt für so viele Fälle spezielle Wege und es ist so bürokratisch auch teilweise und auch diese, dass ich dann zum Beispiel auch selbst gar nicht mehr weiß, was heißt jetzt TISAPS eigentlich ausgeschrieben.
Ja.
Sag ich, weil du alles, was du nicht unbedingt brauchst, musst dein Gehirn wegfiltern,
ja,
damit du da bist, damit du on air bist für die akuten wichtigen Sachen. Und ja, das habe ich mich gerade eben selbst ein bisschen erschrocken. Aber es ist halt nicht wichtig, du musst es im Alltag nicht wissen und dann musst du es halt wegschmeißen, weil
ja,
du hast so viele andere Sachen, die du wissen musst. Ja, und Austausch finde ich super und ich finde es ganz toll, dass du mich hierher eingeladen hast.
Das wird gut.
Ich bin richtig beseelt davon. Ich finde das super, wirklich, weil das auch so ein Interesse zeigt, dass was einem auch nochmal motiviert, da auch weiterzumachen. Und manchmal sitzt man ja so in seinem Büro und denkt, wenn ich hier tot vom Stuhl falle, kriegt das keiner mit, weil man da auch so ein bisschen isoliert ist. Aber das fördert auf jeden Fall die gute Zusammenarbeit.
Das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Delia.
Danke auch.
Notaufnahme, Schmerz, Röntgen zeigt die Fraktur klar. Hauptdiagnose steht S72.0, Nebendiagnosen alles, was war. ICD und OPS im Blick, Dokumentation tickt im Takt. Controlling prüft jeden Klick, damit das Budget nicht wankt. DRG mal Basiswert bestimmt den Cashflow. Haupt- und Nebendiagnosen heben den Kais-Mix hoch. Prozeduren, Anästhesie inklusive Intensivtage, Zusatzentgelte, alles kodiert, nichts improvisiert. OP-Tag, Hemi, Endoprothese 5820 im OPS-Verzeichnis, Anästhesie, Protokoll dabei, Komplikationen, CCL steigt, Pflegepunkte addieren Wert, Verweildauer, Steuerzuschlag oder Abschlag, MD-Prüfung hält das her, von Dokumenten wach und wach. DRG mal Basiswert bestimmt den Cashflow, Haupt- und Nebendiagnosen heben den Kais-Mix hoch, Prozeduren, Anästhesie inklusive Intensivtage, Zusatzentgelte, alles kodiert, nichts improvisiert. Management, kein extra Code, nur wenn komplex, dann 8, 99, 9 steht. Dokumentiert, nach Leitlinie strikt, Qualität gesichert, wenn's passiert. DRG mal Basiswert bestimmt den Cashflow. Haupt- und Nebendiagnosen heben den Kais-Mix hoch. OPS-Prozeduren, Anästhesie inklusive Intensivtage, Zusatzentgelte, alles kodiert, nichts improvisiert.